Hallo und herzlich willkommen zum Boardcast. Hier ist Frederik und heute wollen wir mal einen Blick zurückwerfen. Einen Blick zurück auf die Messe in Essen und einen Teil dieses Blicks haben wir bereits geworfen, denn die anonymen Ludoholiker und ich, wir waren in einer WG zusammen und haben über unser wildes WG-Leben, über unsere Spieleabende, über die Erlebnisse auf der Spielemesse und das, was wir da angespielt haben, schon berichtet, nämlich im Podcast der anonymen Ludoholiker im Teil 1. Und da haben wir den Mittwoch und den Donnerstag besprochen und Teile des Freitags. Und weil wir alles miteinander salomonisch teilen, werden wir hier Teile des Freitags, den Samstag und den Sonntag besprechen. Und ja, wer alles da ist von den anonymen Ludoholikern und was wir erlebt haben, das erfährst du natürlich wie immer, wenn du dranbleibst. Und es sind alle da. Herzlich willkommen, Stefan, Tobi und Olli. Ich glaube, das ist die Besetzung mit den meisten Menschen im Boardcast. Was eine Party. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen.
Ja, hallo.
Sehr schön. Alles hier, was Rang und Namen hat.
Jawohl.
Und wir.
Ja, endlich mal. Schön,
ja, dass du mal. Es wird wirklich Zeit. Ihr wart ja alle schon mal in meinem Adventskalender mit dabei im letzten Jahr. Und der Stefan war auch natürlich schon häufiger mit dabei. Ihr anderen drei, da finden wir noch eine gute Verwendung, hätte ich fast gesagt. Aber der Olli und ich, wir haben ja schon über die letzten Monate eine lange Liste von Spielen miteinander kondensiert, die wir jetzt demnächst mal besprechen werden. Da freue ich mich drauf. Ich freue mich auch, wenn ihr beiden, Stefan und Tobi, mal zu Gast in Boardcast kommt. Das machen wir mal einen Anfang. Wenn ihr euch gut benehmt, dürft ihr wiederkommen. So ist das, wenn man als Gäste glänzt. Und ja, glänzen können wir. Wir haben ja schon über wahnsinnig viele Spiele gesprochen und auch schon Ersteinschätzungen zur Messe abgegeben. Damit brauchen wir uns hier gar nicht aufhalten, aber ich glaube, da waren echt ein paar interessante Spiele und auch interessante Gedanken dabei. Die werden dann in Folge 46 der anonymen Ludoholiker bei euch im Podcast zu hören sein. Und wir steigen mal direkt ein mit dem Punkt, an dem wir uns voneinander verabschiedet haben, nämlich der Stefan und ich. Wir sind zu Ravensburger gegangen, zum sogenannten Lunch and Play. Das ist ein Pressetermin, der immer im Atlantik-Hotel stattfindet. Oder Atlantis, wie heißt das? Atlantik, ne? Und da gab es dann ein nettes kleines Buffet, Mittagessen, sehr lecker, sehr großzügig. Und dann gab es ein paar Ankündigungen bei Ravensburger. Und eine, Stefan, die hat mich ja völlig von den Socken gehauen, nämlich es wird nächstes Jahr ein hochinteressantes und attraktives Mashup zweier Spiele geben.
Du meinst sicher das Mashup zwischen Carcassonne und dem verrückten Labyrinth. Ja, das, da war ich auch erstmal baff, als ich davon gehört habe. Ich kann es mir noch nicht so richtig, also ich habe natürlich eine grobe Idee, klar, wir reden jetzt hier bei Carcassonne vom Plättchenlegespiel und beim verrückten Labyrinth, dass man eben Plättchen seitlich in den Spielplan reinschiebt. Aber wie das am Ende funktioniert, dann bin ich total neugierig drauf. Und ob das dann miteinander auch harmoniert, diese beiden Mechanismen, da kann man echt gespannt drauf sein. Wir wissen halt sonst noch gar nichts darüber, oder?
Nee, überhaupt noch nicht. Aber was wirklich spannend war, dass die beiden Autoren dieser Spiele vor Ort waren und gesagt haben, wir kannten uns gar nicht, aber es war wohl so, dass Klaus-Jürgen Wrede, offensichtlich also der Autor von Carcassonne, diese Idee hatte. Und dann überlegt hat, na, wie können wir die umsetzen? Und ist dann auf Max Cobbert zugegangen. Übrigens, also Max Cobbert ist Deutscher, ist nicht Max J. Cobbert, wie viele sagen, sondern es ist Max Cobbert. Und Klaus-Jürgen Wrede hat sich an ihn gewandt und gesagt, hier wollen wir nicht mal sowas machen. Und die Idee kam zustande, weil die Redakteure und Klaus-Jürgen Wrede von Ravensburger immer mal wieder Mails miteinander hin und her schicken und diese Mails dann lustige Betreffzeilen haben. Und eine davon ist eben Carcassonne im Labyrinth gewesen oder irgendwie sowas oder das verrückte Carcassonne oder so mixen die halt immer Titel zusammen. Und da kam dann die Idee raus, warum machen wir das denn nicht wirklich? Also irgendwie aus so einem kreativen Moment heraus. Und sowas finde ich ja cool, wenn du einfach als kleines Spiel im Spiel hast, wir schicken uns lustige Betreffzeilen hin und her und mixen da irgendwelche Spiele und kommst da mit einer Idee raus und sagst, komm, das setzen wir jetzt um. Und dann waren beide auch sehr begeistert. Der Max Cobbert hat die Hauptarbeit, glaube ich, dann dem Klaus-Jürgen Wrede überlassen und hat das dann, glaube ich, selber erst im Rahmen der Messe kennengelernt, den Prototypen, und war dann gleich begeistert, haben es ein bisschen erzählt. Und ich bin sehr gespannt, wie das funktioniert. Das verrückte Labyrinth ist ja wirklich so eine Kindheitserinnerung. Das habe ich als Kind ganz viel gespielt. Und dann jetzt Carcassonne, wo ja schon unzählige kleine Varianten erschienen sind. Da bin ich sehr gespannt drauf. Reizt euch sowas überhaupt, Tobi, Stefan, Olli? Oder sagt ihr, nee, komm, es lässt mich total kalt, habe ich gar nichts mit am Hut?
Ja, ich bin ja total angefixt auf eine andere Labyrinth-Version, die ja da auch nächstes Jahr kommt. Das von Awakened Realms, das große Chronicles, was dann quasi eine Kampagne ist. Und auch sonst, hier mit den Kids zu Hause, spielen wir immer wieder mal auch Labyrinth-Spiele, eher noch die Junior-Labyrinths. Aber wenn da so ein schönes, normales, neues kommt, bin ich da sehr für zu haben. Ich habe das ja auch früher sehr, sehr gern gespielt.
Ja, ich finde ja auch, das verrückte Labyrinth ist ja eins von diesen alten Spielen, die gut gealtert sind tatsächlich, die man auch heute noch machen kann, die man spielen kann, die man mit den Kindern spielen kann, die auch Spaß machen. Und ja, ich kann mir es noch nicht so ganz genau vorstellen, was da hinten bei rauskommt, aber es klingt interessant.
Mit allem, wo das verrückte Labyrinth draufsteht, brauche ich leider hier zu Hause gar nicht anzukommen, weil das das Hassspiel von meiner Frau ist, weil sie da als Kind sehr oft gegen ihren Papa verloren hat. Und ich glaube, sie hat damals den Table Flip dabei erfunden und das Spiel damit auch zerstört. Und das ist absolut ein No-Go hier bei uns leider. Vielleicht kann der Carcassonne-Teil das vielleicht wieder rausreißen, weil das mag sie, glaube ich, eventuell ganz gerne, aber... Ja, aus persönlichen Gründen bin ich da so gemischter Gefühl.
Ja, oder Tobi, oder ihr kauft euch hier dieses Chronicles, was der Olli gerade erwähnt hat. Das hatten sie nämlich auch da in einer Vorabversion. Und das sieht schon echt beeindruckend aus mit diesen 3D-Mauern. Ich habe mal so ein bisschen über die Schulter geschaut, da haben gerade ein paar Leute gespielt. Und da kann man sich als verrückter Labyrinth-Fan echt auf was freuen. Das sieht wirklich, wirklich cool aus.
Aber das ist doch teuer und dann macht sie mir das noch kaputt, wenn ihr den Table flippt. Nee. Das geht leider nicht. Aber ich guck's mir bei euch gerne an.
Ich bin ja beim verrückten Labyrinth auch eher raus. Also das finde ich wirklich, hat mir eigentlich nie so richtig Spaß gemacht. Als Kind natürlich, aber dann habe ich es ein paar Mal noch gespielt. Ja, ist gut gealtert, aber in Ermangelung eigener Kinder habe ich das natürlich nie mit Kindern gespielt. So richtig jetzt als Erwachsener 1-2 Mal. Hat mich aber nie vom Hocker gerissen. Ich bin aber tatsächlich ein ganz großer Carcassonne-Liebhaber und bin wirklich gespannt, wie sie das zusammenfügen. Und bei dieser Labyrinth-Version von Awakened Realms, da bin ich sehr gespannt drauf, weil es sieht natürlich hochwertig aus. Vor allem hat es aber einen kleinen Kampagnenmodus drin. Und bei Kampagnen oder Legacy-Elementen hast du mich ja meistens. Da kannst du mit mir rechnen. Und wenn ich mich, schiebe ich mich auch durch ein paar Mauern, um eine schöne Kampagne zu erleben. Aber das will ich tatsächlich vorher mal irgendwo probespielen, bevor ich da sehr viel Geld in ein ja doch altes Brettspiel stecke. Selbst wenn es schöne, schick gestaltete 3D-Mauern und ein paar opulente Monster beherbergt, möchte ich das vorher mal angespielt haben.
Und eine magnetische Box.
Okay, dann.
Das ist ja, wird ja eine Kampagne überzeugt sein, wird auch nur eine kurze und das wurde uns schon gezeigt, den Kampagnenfortschritt wird man dann irgendwie so mit Magneten in der Box festhalten, die man einmal wieder runternehmen kann, dann wieder von vorne starten kann.
Bin ich leicht zu beeindrucken.
Das ist natürlich schon, damit hast du mich.
Aber das ist schon was.
Ne? Ich nehme drei.
Ich Magnete. Das ist dann nicht der Kampagnenmodus, sondern fast der Champagnermodus. Also es klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Wen sie auch dann vor Ort hatten, war Stefan Feld, der seine Neuheit vorgestellt hat. The Druids of Edora, die Druiden von Edora. Spiel konnten wir schon spielen. Da hat er dann nochmal das vorgestellt. Und dann hatten die im Wesentlichen ganz viele Tische aufgebaut. Rainer Knizia war da, hat ein Elektronikspiel vorgestellt, Stefan, was wir dann gespielt haben, gemeinsam mit dem Hendrik Breuer und dem ITler, der hinter dieser ganzen Technik steckte, nämlich Ventopia. Und dann waren eben da eine ganze Reihe von Spieltischen aufgebaut, an denen wir uns dann noch verlustiert haben. Und ja, Ventopia ist ja auch so ein bisschen eine Neuinterpretation beziehungsweise ein Wiederaufgreifen alter Elektronikspiele, mit denen Rainer Knizia ja schon früher experimentiert hat und jetzt erscheint mir die Technik zumindest ein kleines bisschen ausgefallener. Stefan, magst du mal erzählen, was passiert bei Ventopia?
Wir müssen Kristalle sammeln, denn da sind so eine Art Kristalltürme, die ihre Kristalle verloren haben und da müssen wir 6 oder 7 verschiedene in verschiedenen Farben dorthin bringen, kooperativ natürlich, um das Ganze dann zu gewinnen. Und ja, bevor wir diese Kristalle bekommen, müssen wir wiederum Gegenstände Waren finden, die bestimmte Personen auf diesem Spielbrett eben bekommen möchten, um dann eben das Ganze gegen diese Kristalle einzutauschen. Es erinnert so ein bisschen auch an Wer war's natürlich von diesem Umtauschprinzip her. Das Besondere hier an dem Spielbrett selber ist, dass die Elektronik in dem Brett schon verbaut ist. Also im Gegensatz zu früher mit Wer war's oder auch Schnapptobi von Ravensburger, da hattest du ja so ein eigenes Modul, was so neben oder auf dem Spielplan lag und gesteuert hat. Und hier ist das Ganze jetzt verbaut im Spielbrett und es gibt Kontaktpunkte, auf die du die Figuren setzen kannst, so Druckpunkte. Es gibt teilweise sogar so kleine Knöpfe im Spielbrett selber, die du drücken kannst. Und das ist natürlich haptisch nochmal ein ziemlicher Step nach vorne und macht dadurch auch wirklich großen Spaß, das auszuprobieren. Es ist ab 7 Jahren, wenn ich es richtig im Kopf habe, und richtet sich natürlich ganz klar an ältere Kinder und Familien. Und ich glaube, das ist, das hat mich wirklich gereizt, da in dieser ersten Partie das mal weiter zu erforschen, zumal es sehr variabel ist, weil dieser Kasten, der eben diese Geschichte oder diese Positionen der Gegenstände, die Positionen der Personen vorgibt, das ändert sich halt in jeder Partie. Gibt auch verschiedene Schwierigkeitsgrade und da habe ich richtig Lust drauf.
Ja, das war auch atmosphärisch sehr schön dargestellt, fand ich, ne? Also das Material sieht toll aus und dann war der Sprecher, den habe ich explizit gelobt, weil es gibt ja auch bei App-Spielen oftmals sehr schlechte Sprecher und Sprecherinnen oder KI-generierte Stimmen. Und da muss ich sagen, waren wirklich die Stimmen der Sprecher wirklich gut gewählt und die ganze Aufmachung, das ganze Spiel hat einen sehr atmosphärischen Charakter. Bei Schnapptubi damals von Steffen Bogen, glaube ich, 2010, 2011 oder sowas erschienen, also schon ein paar Jahre her, war die Technik auch noch nicht so ganz ausgereift. Das heißt, es waren eigentlich immer die gleichen Phrasen in einer sehr blechernen Stimme, also sehr uninspiriert und unatmosphärisch. Und das habe ich jetzt anders erlebt. Das fand ich wirklich schön umgesetzt und das habe ich auch schon zu Hause. Das werde ich auf jeden Fall demnächst ein paar Mal spielen und da freue ich mich echt drauf und habe auch am Sonntag eine Verabredung mit einem guten Freund und der hat einen Sohn und da werde ich das mal mitnehmen und gucken, ob wir den dafür begeistern können. Habt ihr das schon gespielt? Ihr habt ja alle miteinander auch kleinere Kinder, Stefan, Olli und Tobi. Ist das ein Spiel, was ihr auf dem Schirm habt?
Ja, das sehe ich bei uns auf jeden Fall. Also meine beiden Jungs, die lieben ja Schnapptobi und wer war's oder haben es zumindest mal geliebt. Mittlerweile sind sie auch schon ein bisschen älter. Aber das ist ein Spiel, was sie gerne gespielt haben, was sie auch alleine gespielt haben. Das hat mich immer sehr gefreut, wenn man ins Zimmer reinkam und sie waren gerade am Aufbauen. Und ja, wenn es da einen Schritt nach vorne geht und gerne auch noch ein bisschen atmosphärischer, da sind wir doch auf jeden Fall dabei.
Ich sehe ganz gerne, aber alles, was darüber hinausgeht, ist dann doch noch ein bisschen zu schwierig. Aber ich könnte mir vorstellen, dass in einem Jahr, wenn es mal so 4 ist, ja, dass gerade dieser auditive Charakter, der könnte sie dann doch interessieren, weil sie macht ganz gerne das mit den Tiptoy-Stiften und so, ne, von Ravensburger auch. Und vielleicht kriege ich sie dann nächstes Jahr mal mit Ventopia rum. Jetzt glaube ich, ist es noch zu früh.
Ja, ich glaube 4, kenne deine Tochter nicht, ne? 4 ist, glaube ich, dann auch noch zu früh dafür, weil da schon auch so ein paar Taktikelemente sind, Entscheidungen, wo laufe ich hin, was mache ich, dann kann ich entscheiden, wie viel riskiere ich in einem Kampf oder so. Also da kannst du, glaube ich, nochmal 2-3 Jahre warten, möglicherweise. Aber da gibt es ein paar schöne Tiptoy-Produkte aus dem gleichen Haus, die dich dann auch erstmal so lange aufhalten. Ja. Ist es bei dir, Olli, Ventopia, elektronisches Spiel, spannend für euch? Du bist ja schon durchaus auch aufgeschlossen.
Ja, klar, auf jeden Fall. Da habe ich hier auch einen sitzen, der da bestimmt Spaß mit haben wird. Ist ja, wenn es so um Storyspiele geht oder so, da ist der Kleine ja auch immer ganz vorne mit dabei. Spielt jetzt gerade irgendwie gern das Kids Chronicles, was ja so eine Geschichte erzählt und so. Wenn da ein bisschen was kommt. Ist ja so ein kleiner Ameritreasure. Da ist also alles, was mit Story und mit Monstern hauen und so zu tun hat. Das funktioniert hier zum Glück.
Ja, und dann hatte ich noch ein Highlight, denn ein Spiel, was ja bei mir eingeschlagen ist wie eine Bombe, ist Wer stiehlt mir die Show? Da werden wir auch nochmal drauf zurückkommen, wenn wir über den Sonntag sprechen. Und der Jens Merkel, den finde ich ja wirklich cool. Der hat eine tolle Energie. Der war letztes Jahr schon, das habt ihr ja auch mitbekommen, mit Mieze Katze, mit dem Ralf Zurlinde unterwegs auf der Messe. Und der hat mit seiner Energie für dieses Spiel ja Hunderte und Tausende von Leuten angesteckt und ist nicht müde geworden, rhythmisch irgendwelchen Krempel zu machen, um sein Mieze Katze zu promoten. Und man hat dem angemerkt, der hat da wirklich sichtlich selber auch Spaß dran gehabt. Das war jetzt nicht nur irgendwie, ich muss das jetzt irgendwie messemäßig durchziehen, sondern der ist da mit seiner ganzen Identität und Persönlichkeit und Leidenschaft zieht er das durch. Und das ist jetzt auch so. Der ist nämlich im Rahmen der Messe, war der eigentlich von morgens bis abends in der Rolle eines Moderators von Wer stiehlt mir die Show? Und so auch bei diesem Pressetermin. Da wurde ich an den Tisch gewunken. Maren Hoffmann und ihr Mann Uli Luther, liebe Grüße. Noch eine Dame,
deren Namen ich peinlicherweise nicht mehr auf dem Schirm habe, und Bernhard Löhlein, der vor 2 Jahren aus der Jury ausgeschieden ist, auf eigenen Wunsch. Die haben eine Runde gespielt und haben mich gebeten, noch dazu zu kommen. Und da haben wir tatsächlich so eine Dreiviertelstunde lang verschiedene Runden von Wer stiehlt mir die Show gespielt, moderiert von Jens Merkel. Und das Spiel, das habe ich ja jetzt schon ein paar Mal gespielt, und es hat mir so viel Freude gemacht wieder, weil ich einfach diese Umsetzung dieser unterschiedlichen Quiz-Kategorien in so ein Brettspiel für sehr, sehr gelungen erachte. Es ist eben nicht nur ein reines Quiz- und Wissensspiel, sondern du musst hast ein paar Action-Runden mit dabei, du hast ein paar sehr merkwürdige Quiz-Runden, wo du Sachen ein bisschen anders buchstabieren oder aussprechen musst oder so. Und das hat mir wirklich richtig gut gefallen. Und Stefan, du hast es ja auch schon gespielt, ne? Beim Tag der Brettspiel. Nein, du warst beim Kosmos-Pressetagabend.
Ja, da habe ich auch eine Partie mal mitmachen können, und die hat mich auch wirklich begeistert, weil es einfach was Originelles mal ist, was anderes. Nicht einfach Fragen runterrattern, sondern es sind so coole Aktionselemente auch mit dabei, die ich jetzt überhaupt nicht irgendwie spoilern oder vorgreifen will. Probier's einfach mal selber aus, und ja, richtig, richtig toll war das.
Ja, und der Pressetermin bei Ravensburger, der ging dann damit zu Ende, dass wir uns dann zum nächsten Termin aufgemacht haben. Also wir sind jetzt nicht den ganzen Nachmittag bei Ravensburger geblieben, sondern wir sind nur noch so ein bisschen über die Messe gelaufen, haben das eine oder andere Spiel noch mitgenommen, beziehungsweise auch noch Probe gespielt. Und abends hatten wir ja noch eine Einladung, Stefan, über die können wir gleich ein bisschen sprechen, weil so über die Spiele, die wir im Rahmen des Freitags gespielt haben, haben wir in der Ludoholiker-Folge schon gesprochen, aber wir beide waren ja wieder eingeladen beim Spiel des Jahresabend. Die Jury, beziehungsweise der Verein, muss ich sagen, Spiel des Jahres lädt ja immer befreundete KritikerInnen, Content-Creators, Verlagsmitarbeitende etc. ein zu einem Abend in die Philharmonie Essen mit einem leckeren Buffet, mit einer wohltuend kurzen Ansprache vom Harald Schrapers und vom Christoph Schlewinski, die beide auch nochmal eine Schweigeminute oder Gedenkminute eingelegt haben für den im Laufe des letzten Jahres verstorbenen Chris Mewes, der ja auch lange in der Jury war. Und dann haben wir erstmal ein bisschen am Tisch gesessen und mit Leuten uns unterhalten, unter anderem mit dem Nick und seiner Gattin, die beide in der Jury vom Niederländischen Spielepreis sind, und auch seiner Nachfolgerin, die mit dabei war. Und ja, dann haben wir uns in verschiedene Spielrunden verteilt und haben dann den ganzen Abend noch ein bisschen gezockt. Ich durfte mit dem Fabian Ermantraut und unseren 3 holländischen Freunden und Freundinnen und der Daphne, wir haben eine Runde Zoff im Zoo gespielt aus dem Heidelberg, von Heidelberg Games. Damit haben wir uns beschäftigt. Wir haben auch noch ein bisschen Falsche Schlangen gespielt. Das war ja das Spiel der Messe. Da haben wir noch mehrere Runden gespielt. Und dann habe ich denen Origin Story erklärt. Und das hattet ihr ja vorhin auch erwähnt in eurer Folge. Dem Fabian Ermantraut hat das so gar nicht getaugt. Der hat dann aber die Gelegenheit genutzt, es an dem Abend weiter zu verkaufen an den Hesi, einen Stefan von Frosted Games, der sich sehr gefreut hat, weil der das eben haben wollte und es ausverkauft war. Und der konnte sich dann freuen darüber, dass es dem Fabian nicht gefallen hat. Ja, und dann haben wir die beiden Friedemann-Friese-Neuheiten gespielt. Eine hast du gespielt und die andere haben wir beide zusammen gespielt. Da dürfen jetzt Stefan, Olli und Tobi gespannt zuhören und haben jetzt ein bisschen weniger Redeanteil, weil ihr an dem Abend eben nicht da wart. Und das, was bei euch lief, das haben wir ja schon im anderen Podcast besprochen. Aber Stefan, wie waren denn die beiden Friedemann-Friese-Neuheiten? Vielleicht stellt jeder von uns eine vor. Du fängst am besten an mit Furchtlos, weil das kenne ich noch gar nicht.
Ja, das war, also wir haben uns ja so dann mal getrennt abends. Ich bin dann rangebunden worden vom Sebastian Wenzel, der war dann am Tisch mit dem Hendrik Breuer noch und der Petra Fuchs. Und dann haben wir zusammen Furchtlos ausprobiert. Naja, und dann hatten wir alles keine so richtige Lust, die Anleitung zu lesen. Aber wir haben Friedemann-Friese an dem Tisch sitzen sehen, haben ihn rübergewunken und er war natürlich hocherfreut, uns das dann erklären zu dürfen. Es ist ein
endlich mal einen guten Erklärer.
Ja, genau, endlich. und ja, es ist ein Stichspiel, mal wieder. Ja, das ist ja wirklich der Trend irgendwie in den letzten 1-2 Jahren. Hier geht es jetzt darum, also die Idee dahinter ist, dass es zum einen Karten gibt mit Pluspunkten, aber auch Karten mit Minuspunkten in diesem Deck. Und ansonsten sind es die ganz klassischen Stichregeln. Du musst Farben bedienen und die höchste Karte einer Farbe gewinnt. Ja, und da geht es natürlich darum, positive sind natürlich größer als negative Zahlen. Und die Grundidee, die weiter dahinter steckt, ist, dass eben alle Karten aufaddiert in Summe dann wiederum 0 ergeben, weil du hast halt positive und negative Werte gleichmäßig ausgewogen. Und was du möchtest, ist, Punkte so gewinnen, dass du auf einem Track, der in der Mitte liegt, am Ende möglichst weit in der Mitte landest. Das heißt, du willst möglichst viele Plus- und möglichst viele Minuspunkte im Laufe der Runden gewinnen. Das führt natürlich dazu, dass eben auch andere Mitspielende vielleicht mal viele Pluspunkte sammeln und andere wieder viele Minuspunkte. Und das ist also, diese Balance zu finden, ist eine neue Idee, die Friedemann Friese sich da ausgedacht hat. Und die hat mir erstmal in der ersten Partie wirklich gut gefallen, weil es sehr originell war, mit einer sehr einfachen Idee, die aber wirklich gut funktioniert hat. Und es war extrem schadenfreudig, muss ich sagen, weil du natürlich viel steuern kannst. Du kannst natürlich viele Karten reinschmeißen, die andere wiederum auf dem Track, an dem sie vielleicht eh schon fast am Ende stehen, noch weiter ins Verderben reißen. Und ja, wir haben viel gelacht und viel geflucht. Also insofern hat es da seinen Zweck voll erfüllt.
Das geht doch am Spiel für den Stefan Hollein, oder?
Ich freue mich zurückhalten mit den Kommentaren, wie schlecht ich spiele. Ich
ist ein Stichspiel.
Nee, ich fühle mich immer in die Ecke gedrängt, auch wenn es stimmen mag. Es ist nicht mein Genre. Ich kann es nur wieder betonen. Aber ich gönne euch euren Spaß.
Mach das gerne. Das ist auch völlig in Ordnung so. Aber wir hacken trotzdem drauf rum. Guck mal, so sind wir. Ja, und dann haben wir Formidable gespielt. Formidable ist die zweite Friedemann Friese Neuheit in diesem Jahr. Ja, und da haben wir eigentlich so ein Spiel, bei dem wir möglichst schnell unseren Kartenstapel loswerden wollen. Und wir haben einen offenen Markt, und auf diesem offenen Markt können wir verschiedene Ressourcen sammeln. Und diese Ressourcen nutzen wir dann, um Effekte auf unseren Karten zu triggern. Also wir machen eigentlich so einen umgekehrten Engine-Builder. Wir bauen eine ganz kleine Engine auf, die für 2 oder 3 Karten gilt, und dann versackt die wieder, indem wir halt unsere Ressourcen rausballern. Aber wir wollen eigentlich immer so einen kleinen Motor anschmeißen und sagen, okay, ich gehe jetzt in diesen Markt mit meiner Figur, nehme mir da 1 oder 2 Ressourcen einer bestimmten Art raus, und jetzt triggere ich eine Karte, und die Karte gibt mir wieder was ich nutzen kann, um eine andere Karte zu triggern, und wenn ich die triggere, dann passiert das, und maximal 3 Karten kann ich ausspielen, und die Grundidee ist, dass ich möglichst schnell alle meine Karten loswerden will, und das ist wirklich clever gemacht, weil ich immer diese Ressourcen mir günstig ertauschen muss, und es ist eben auch gar nicht so einfach, weil es gibt in dem Spiel insgesamt knapp 100 oder 120, glaube ich, sind es, verschiedene Karten. Jede Karte ist unique, jede Karte macht was anderes, und mit Hilfe dieser Karten kann ich eben die anderen Karten dann abspielen oder ausspielen und kann dann verschiedene Effekte triggern und nutzen. Und das fand ich auch ein sehr cleveres Spiel mit einem Handkartenmanagement, was ich gut brauche, und dann eben mit so Zielen, die ich da erreichen muss oder Ressourcen, die ich sammeln muss. Und das war auch extrem schadenfroh. Also das ist wieder eine Qualität. Der Friedemann Friese hat ja gerne Spiele, bei denen man so ein bisschen ins Frotzeln kommt oder wo man versucht, so ein bisschen so ein Wettrennen zu haben, die Nase vorn zu haben.
Ja,
und das ist ganz hier genau sehr so gut gelungen. Das
ist wirklich ein ganz cleverer Mechanismus. Du hast in der Mitte ja noch dieses Board mit den
Stefan,
war das für dich? Aktionsscheiben, die du einsetzt, wo du dir eben Ressourcen holen kannst, und auch da wieder klassisches Worker Placement. Was besetzt ist, da kannst du halt nicht hin. Außer mit Sonderfähigkeiten, die du nochmal auslösen kannst, kannst du dich auf eine andere Scheibe draufsetzen. Und dann musst du ja auch gucken, dass du diese Aufträge halt nachziehst von deinem Deck her. Du hast ja so ein Deck aus 10 Karten. Also es sind einige Elemente drin, die man gut im Blick haben muss. Und am Ende gewinnt natürlich in der Regel der, der einfach wirklich am mit Abstand cleversten spielt. Das war jetzt halt ich in dem Fall. Aber ich hatte auch so Spaß, auch wenn es zwischenzeitlich mal nicht lief. Aber wenn die Engine mal anläuft, macht es wirklich richtig, richtig Laune.
Weil du halt auch einfach so ein cleverer Spieler bist, ja. Und die Cleverness haben wir dann, ja. Die Cleverness haben wir dann nochmal unter Beweis stellen wollen und zum Teil auch können, bei einem Spiel, was wir beim Queen Games Pressetag kennengelernt haben, was uns ja sehr gut gefallen hat. Und an dem Abend habe ich wieder gemerkt, warum. Nämlich so ein kleines Wort-Assoziationsspiel Out of Words. Das ist bei Queen Games jetzt erschienen. Das haben wir an dem Abend noch gespielt mit dem Fabian Ziehe, mit dem Hendrik Breuer und mit dem Daniel Wüllner zusammen. Und auch da, und im Stefan Zerlik, Entschuldigung, ich fast den Tisch fallen lassen, sorry Stefan, und uns beiden, und auch da hatten wir extrem viel Spaß, weil das ja so ein Spiel ist, bei dem man sich so ein bisschen miteinander eingroovt und versucht, mit ausliegenden Buchstaben eine Assoziation zu bilden zu einem Begriff, den es dann zu erraten gibt. Und da hatten wir wirklich sehr skurrile Momente, wo wir gemerkt haben, wie unterschiedlich wir eigentlich denken und ticken. Aber genau das hat den Spaß ausgemacht, dann zu verstehen, wie kommst du denn auf dieses Wort, wenn du das jetzt erklären willst? Und da waren wirklich sehr schöne, lustige Momente, die das Spiel hervorgebracht hat. Und dann geht der Ehrgeiz, ein solches Spiel möglichst gut zu spielen, auch muss ein bisschen zurückstehen, hinter der Ambition, viel Spaß miteinander zu haben und vielleicht einfach viel zu lachen. Also da hatte ich wirklich extrem viel Spaß, aber fast meine Highlight-Partie des Abends, weil sie wirklich so lustig war.
Ja, mein Highlight war der zusammenbrechende Fabian Zier am Tisch, als er unsere Diskussion verfolgt hat, was er denn jetzt gemeint haben könnte. Super. Und genau so soll es ja auch sein, genau das soll das Spiel auslösen. Insofern Aufgabe voll erfüllt.
Oder Daniel Wüllner, der, weil er glaubt, dass wir zu doof sind, zweimal den gleichen Tipp gibt.
Ja.
Und ihn eigentlich nur verstärken wollte und uns dabei auch noch mehr verwirrt hat als jemals zuvor. Ja, also das war auch sehr cool. Ja, aber jetzt komm, holen wir doch mal die Gruppe wieder zusammen, denn der Freitagabend, der bestand dann eben viel aus Netzwerken und ja, für mich ist dann was Schönes passiert. Wir holen die Gruppe gleich zusammen, das kam auch noch. Der Robin de Kleur kam auf mich zu, das ist der Kommunikationschef von der Messe, also Director of Communications und Pressechef der Spiel. Und der kam dann zu mir und hat gesagt, hast du mal 2 Minuten für mich? Nicht, dass du, ja, irgendwie schon, aber so. Was will er denn jetzt? Und dann musste ich kurz mein Spiel pausieren. Und dann hat er mich gefragt, Sat.1 hat angefragt, das Sat.1 Frühstücksfernsehen, ob sie nicht jemanden aus dem Bereich der Content-Creator, Kritiker, Influencer-Bubble mal haben können, der 3 Sätze gerade aussprechen kann und vor der Kamera kann. Und da hat der Robin wahrscheinlich an sehr viele Menschen gedacht und ich war kurz in der Nähe. Jedenfalls hat er mich gefragt und hat mir eine Nummer gegeben von dem zuständigen Redakteur und Moderator bei Sat.1. Und dann habe ich den am nächsten Morgen anrufen können und dann tatsächlich für Sonntag mich mit ihm verabredet. Dann war ich kurz im Sat.1 Frühstücksfernsehen zu sehen. Da können wir gleich nochmal an einem Sonntag drüber sprechen. Aber das war natürlich so, kurz bevor ich nach Hause und ins Bett wollte, war das nochmal so ein Adrenalinschub, wo ich dachte, hui. Jetzt, Mutti, ich bin im Fernsehen.
Ja, wie konntest du überhaupt einschlafen, Frederik, an dem Abend?
Ja, so schlimm war es nicht. Ich habe ja schon ein bisschen Medienerfahrung, aber ich hatte wirklich Vorfreude. Und was mich am meisten gefreut hat, ist, dass der Robin einfach dann offensichtlich als Kommunikationsleiter der Spiel mich für kompetent hält und da zu fragen. Das fand ich schon, vielleicht hat er auch schon vorher 15 andere gefragt, die konnten alle nicht. Kann ja auch sein. Aber ich habe mich auf jeden Fall gefreut. Das war ein sehr schöner Moment, ja. Genau.
Auch der Robin macht mal Fehler. Niemals. Niemals perfekt.
Also mich hat er vorher gefragt, ich hatte abgelehnt. Ihr euch auch, oder?
Ja, ja.
So.
Ja, Privatfernsehen mache ich nicht.
Das war. Gerade so ein Rauschen in der Leitung, ja. Gut, also ihr bei Arte, ich bei Sat.1, das ist ja auch gut, aber wenn ich hier in eure Gesichter gucke, könnte auch Familien im Brennpunkt sein, man weiß es nicht. Jedenfalls haben wir den Samstag wieder die Gruppe ein bisschen fusioniert, nachdem der Stefan und ich dann eben am Freitagabend ohne euch unterwegs waren und das waren die schönsten 3 Stunden dieser Messe.
Dito.
Dito. Detox war es nämlich. Haben wir dann am Samstag wieder ein bisschen mehr Zeit miteinander verbracht. Und jetzt bin ich mal kurz ehrlich, es war trotzdem sehr schön mit euch. Der Tag begann damit, dass ihr zu Cranio Creations gegangen seid und euch Ants mal angeschaut habt, die neue Simone Luciani-Neuheit. Und wer mag was zu Ants erzählen? Ich habe nur über die Schulter geschaut und nicht mitgespielt.
Ja, kann ich gerne machen. Kann man sagen, es ist kein Simone Luciani-Titel, kann ich mal anfangen. Auch wenn es so aussieht, das täuscht nämlich sehr, weil es sieht nämlich genauso aus wie die Ratten von Vista.
Und ich dachte, das wäre genau der Nachfolger und deswegen ist es von Simone Luciani, ist es gar nicht.
Es sieht wirklich exakt, die Karten sehen wirklich 1:1 so aus, aber nein, der Künstler ist der gleiche, aber die Autoren sind andere tatsächlich. Renato Ciervo und Andrea Robbiani nämlich.
Dann nehmen alle zu, sorry.
Ja, trotzdem haben wir uns sehr drauf gefreut. Wir haben ja unsere Top 10 aufgenommen für die Spiele, auf die wir uns am meisten freuen. Und Stefan und ich hatten beide Ants in der Liste gehabt, was jetzt auch im Frühjahr bei PD Verlag als die Ameisen von Amyra erscheinen wird. Und ja, es ist ein ganz klares Expertenspiel. Wir übernehmen die Rolle eines Ameisenvolks und dann haben wir einen Spielplan, wo unser kleines, sieht aus wie unser kleiner Garten. Und da können wir dann auskundschaften. Wir können unsere Ameisenstraße bauen, um Futter zu sammeln. Wir können unseren Ameisenbau ausbauen, das machen wir mit so kleinen Bullion-Mino-Teilchen. Und wir können Karten ausspielen, was glaube ich auch ein sehr wichtiger Teil ist, um dann unser Volk auch größer zu machen und auch mehr Punkte einzufahren. Ist viel mehr außenrum noch. Wie gesagt, ist ein Expertenspiel. Also es muss man mal gespielt haben, um mal richtig so reinzukommen. Da liegt auch schon das kleine Problem, was wir hatten. Die Erklärung war leider sehr schlecht. Also wir hatten im Nachhinein erfahren, der Erklärer war gar nicht für das Spiel zugeteilt. Deswegen hat er nur die Hälfte erklärt und das auch ziemlich falsch. Deswegen haben wir uns das Spiel erst so nach und nach erarbeitet. Aber im Selbsterarbeiten des Spiels kam bei mir auch der Spaß auf. Also ich habe ja die Ratten von Vista schon sehr gemocht. Und auch hier kam so ein ähnliches Feeling auf. Ich glaube, da steckt viel drin. Es ist auf jeden Fall anspruchsvoll. Aber sieht wie ein richtig schöner Titel aus, den man sich mal angucken kann, wenn man dann noch ein bisschen was an Schwergewicht sucht.
Also an der Stelle mal ein Shoutout und ein Dankeschön an alle Erklärbären und Bärinnen auf der ersten Spiel. Ihr habt echt einen anspruchsvollen Job, gerade bei der Lautstärke und ja, den Gruppen, die da manchmal sitzen, so wie wir, ja, und ganz anspruchsvoll gucken und hohe Erwartungen haben. Gerade die Klopper-Titel, die mag ich auch echt ungern auf der Messe erklären und ein Chapeau an alle, die das da machen. Und ja, der Erklärbär war sehr nett und er hat auch gesagt, dass er da noch nicht so ganz firm ist. Und ja, also wenn ihr dann ein Spiel anspielt und ihr habt das Gefühl, irgendwas stimmt hier nicht, dann könnte es sein. Und es kommt eben auch mal vor, dass auch so ein Erklärbär mal was falsch erklärt. Und bei uns war es dann leider doch einiges. Und wir haben aber dann durchs Regelstudium gemerkt, das ist doch ein ziemlich gutes Spiel. Also ich würde es auch sehr gerne spielen. Ich saß am Anfang davor und habe überhaupt nichts gescheckt. Und nach hat es dann irgendwie alles geklickt und Sinn gemacht. Und dann sind wir auch schon wieder aufgestanden. Von daher, wenn es irgendwer von euch sich mal anschafft, dann spiele ich gerne mit.
Ja, zum Thema Erklärbären und Bärinnen kann ich sehr unterstreichen, was du sagst. Die Jana, die ja auch viel Zeit mit uns verbracht hat abends, die ist ja Erklärerin bei Queen Games und macht das auch exzellent und hat aber tatsächlich an diesen Tagen immer ein oder zwei Spiele. Bei Schmidt-Spiele ist es ein bisschen anders. Da habe ich mit dem Willi Weber mich mal unterhalten. Der sagt, da springen wir eigentlich dahin, wo wir gerade gebraucht werden. Da hast du ein bisschen mehr Abwechslung. Bei manchen Verlagen erklärst du halt 8 Stunden lang das gleiche Spiel oder so, ne? Oder 9 Stunden lang. Und das ist natürlich sehr anspruchsvoll. Ich habe an dem Samstag 3-mal hintereinander Tag-Team erklärt, weil ich zufällig am Kosmos stand war und Freunden das erklärt habe. Dann setzten sich Leute neben mich oder nebendran und sagten, oh, kannst du es uns auch gerade erklären? So ein zweites Mal erklärt, da setzt sich noch ein Pärchen dahin, sagst, kannst du es auch erklären? Habe ich es noch ein drittes Mal erklärt. Das heißt, ich habe in 10 Minuten 3-mal Tag-Team erklärt, dann hatte ich keinen Bock mehr. Da war meine Geduld am Ende, sagst, jetzt mache ich nichts mehr. Und wenn du dann aber da angestellt bist oder bezahlt wirst dafür, dass du den ganzen Tag das gleiche Spiel erklärst, das finde ich wirklich eine sehr, sehr, sehr anspruchsvolle Aufgabe und bin sehr dankbar, dass es Menschen gibt, die übernehmen. Passieren natürlich Fehler. Keine Fehler sind aber passiert bei dem Mann, oder zumindest keine für uns offensichtlichen, bei dem Mann, der dem Tobi und mir dann etwas erklärt hat, nämlich dem Stefan, denn wir waren bei
Fair Swamp, waren wir. Da haben wir uns angemeldet für, bin ich da richtig, ja? Genau, ich bin ganz früh um 10 Uhr schon zum Stand gelaufen, weil Fair Swamp, wenn ihr die Folge gehört habt, in unseren Essentiteln war ganz weit oben auf meiner Liste und war leider sehr, sehr rar gesät auf der Messe. Also beim Originalverlag waren die wenigen Exemplare, die es gab, wohl donnerstags schon vergriffen. Das heißt, da war nicht mehr viel zu holen, aber beim Strohmann Verlag haben wir dann einen Erklärtisch gesehen, schon am Freitag. Und weil es wird ja im Quartal 1 wohl bei Strohmann rauskommen und da habe ich direkt gedacht, so, da muss ich hin. Und dann habe ich zum Glück noch einen Platz bekommen um 11 Uhr irgendwas und dann ist der Frederik und ich sind hingestromert und haben uns das mal erklären lassen. Und ja, vielleicht kurz zur Einordnung, also ich bin ja großer Terra Mystica Fan, wie die meisten wahrscheinlich hier in diesem Podcast, und Frederik, weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Musst du mir gleich nochmal erzählen, wie du Terra Mystica findest. Auf jeden Fall gibt's ja, wie ihr wisst, schon einige Iterationen, würde ich es mal nennen, von diesem System. Ja, also es gibt schon Terra Nova, was ein bisschen die leichtere Version ist. Dann gibt's Age of Innovation, was ich noch nicht gespielt habe, was wahrscheinlich sehr ähnlich ist wie Terra Mystica. Und das tolle Clans of Caledonia, was da noch so ein bisschen so einen Wirtschaftsaspekt reinbringt, was ich ja auch sehr, sehr hoch habe bei mir. Und da dachte ich mir, weil ich die alle schon sehr, sehr gut finde, gehe ich mal zu Fair Swamp. Und ja, wir haben uns das erklären lassen. Und es fühlte sich erstmal 80% an, würde ich mal sagen, wie Terra Mystica. Also ihr habt auch eine Hexfeldkarte, wo ihr euch ausbreitet und Gebäude baut. Ihr habt so eine Rundenboni-Karte, die euch so ein bisschen vorgibt, was ihr so machen könnt in der Runde. Und ja, ihr habt hier so Worker Placement, das ist bei Terra Mystica so ein bisschen versteckt auch enthalten, aber hier sind es wirklich jetzt Worker, mit denen ihr zu Plätzen hingeht und da eure Aktionen macht. Was jetzt neu dazukommt, ihr seid eben auf diesem besagten Sumpf unterwegs, der Sumpf der Feja, so wird es dann auch in Deutsch heißen, wenn es rauskommt, und da werdet ihr Fische angeln und die dann verkaufen. Und so macht ihr euer Geld. Und mit dem Geld könnt ihr dann wiederum neue Gebäude bauen. Denn es gibt verschiedene Inseln auf dieser Map. Und es wird irgendwann sehr, sehr wuselig und sehr, sehr voll auf dieser Karte. Weil diese Inseln werden immer größer. Ihr baut da immer weiter an. Und dann bleiben nur noch kleine Kanäle übrig, durch die ihr euch dann noch hindurch manövrieren könnt. Und das macht ihr auch eben mit so Schiffsbewegungen. Also ihr habt zwei Schiffe am Anfang und ihr könnt, glaube ich, bis zu 4 Schiffen haben, wenn ihr euch ein bisschen ausbaut. Ja, und dann schippert ihr da rum und verkauft eure Fische und wollt möglichst viel Geld dabei verdienen und dann noch eben möglichst viele Siegpunkte dabei abgreifen. Und Friedrich, frag dich erstmal, wie hat es dir denn gefallen?
Ja, ich fand erstmal die Herangehensweise dort cool. Ne? Der Stefan hat sich Zeit genommen, hat uns zu viert das Spiel erklärt. Da waren auch 4 Leute, die genau wussten, worauf sie sich einlassen, die auch das Level dieses Spiels mitgehen können. Da kannst du ja auch Pech haben auf der Messe und sitzt dann mit 2 Leuten da, die sagten, oh, sieht nett aus, haben uns mal eingetragen, keine Ahnung. Und dann spielen die halt solche Spiele nicht. Aber das war an dem Tisch so, dass da alle 4 verstanden haben, was da passiert, mithalten konnten und offensichtlich eine genaue Idee hatten, worauf sie sich einlassen. Und der Erklärer Stefan hat das wirklich sehr strukturiert, sehr gut, sehr klar für uns verdeutlicht. Ja, du hast eben gesagt, also ich spiele Terra Mystica gerne und noch lieber spiele ich Age of Innovation. In unserer Vorfreude-Folge hat der Fabian Ermantraut sehr vehement darauf bestanden zu sagen, dass es die Krönung dieser Reihe ist. Und wer bin ich, dem Fabian zu widersprechen? Er hat nämlich vollkommen recht. Für mich ist das auch die Krönung. Ich finde Gaia Project okay. Ich finde Terra Mystica super, ich finde Age of Innovation grandios und ich finde Terra Nova eine zugängliche Variante davon. Und was mir bei allen diesen Spielen aber gefällt und insbesondere bei Age of Innovation gefällt und auch bei Terra Nova, Terra Mystica, ist die Kombination aus Völkern und ihren Fähigkeiten, nenne ich es jetzt mal so. Und das haben wir hier halt nicht. Das heißt, für mich eines der zentralen Elemente aus diesem Spiel, aus dieser Spielwelt, aus diesem Kosmos fehlt hier und wird dann ersetzt durch Rundenziele oder Fähigkeiten, die ich mir am Ende der Runde singulär erwerben kann. Da habe ich dann so Fähigkeitenplättchen, die ich einsetzen kann, um mal eine Aktion zu machen. Dadurch habe ich vielleicht eine gewisse Flexibilität oder vielleicht auch eine Einladung, mal früher zu passen, um mir so eine Fähigkeit zu schnappen. Aber ja, ich stimme dir vollkommen zu. Die Elemente kennen wir aus Terra Mystica. Da gibt es natürlich Varianten. Wir müssen nicht terraformen, wir müssen nicht irgendwie komplizierte Aktionen mit noch einem Mana-Kreislauf machen und so weiter. Oder einem Macht-Kreislauf, ist ja nicht Mana, sondern Macht. Sondern wir machen das wirklich über ganz konventionelle Worker-Placement-Aktionen. Und das Spannende ist hier, finde ich, diesen Tipping-Point zu haben. Wann gehe ich fischen? Wie stark baue ich meine Fischerboote aus? Wann gehe ich fischen? Und zu welchem Zeitpunkt verteile ich diese Fische auf den Inseln, um Punkte zu machen? Und wann sammle ich die da wieder weg, um eben möglicherweise nochmal Punkte zu machen? Und wie lange lasse ich sie liegen, um anderen diese Felder zu blockieren oder weniger Punkte ihnen zu gönnen? Und das ist für mich sehr reizvoll an dem Spiel. Ich bin mal gespannt, wie lange sich das trägt, weil Terra Mystica und Age of Innovation tragen sich ja dadurch, dass ich eben diese vielen Kombinationen habe und sagen, jetzt will ich hier die Sumpfgnome spielen und die was weiß ich was wen, ich weiß gar nicht, wie die alle heißen immer. Aber das ist für mich das Interessante und das Element fehlt hier komplett und ich sehe jetzt noch nicht die 1000 Elemente, die ich von Partie zu Partie anders mache als in der Vorpartie, weil ich, glaube ich, ja immer die gleichen Ziele habe. Und das ist eine Frage, die ich mir stelle, aber die kann ich natürlich nicht beantworten, ohne es nicht einige Male gespielt zu haben. Und ich fand das Spiel cool, ich freue mich darauf und bin gespannt, wie lange das trägt. Wie siehst du das, Tobi? Hast du das Gefühl, das ist so ein Spiel, was man wie bei Age of Innovation oder Terra Mystica immer wieder rauszieht und sagt, ach, heute mal anders?
Ja, ich sehe es eigentlich genauso wie du, ohne dass wir es jetzt abgesprochen haben. Ich finde auch, die Völker machen es dann, man merkt erstmal, finde ich jetzt, wenn man Fayas Form spielt, was dann doch das Herausragende an Terra Mystica ist. Das sind eben für mich dann doch die Völker, ja, die nicht nur so ein bisschen, ja, ich sag mal, so eine andere Startbedingung bieten, sondern wirklich auch ein anderes Spielerlebnis bieten. Ne? Je nachdem, was du für ein Volk hast, machst du auch andere Dinge. Und wie du jetzt gerade gesagt hast, hier ist es dann doch, also das ist jetzt immer noch eine Protestpartie, ja. Also wir haben es jetzt noch nicht tiefgehend ergründet, aber es wirkte so, als würde man dann doch immer diesen Kreislauf aus Fischen, Verkaufen und Festfeiern immer wieder durchlaufen und als könnte man sich jetzt nicht besonders einnischen und irgendwas besonders pushen und das andere dann einfach komplett außer Acht lassen. Und dann gleichzeitig, was auch noch fehlt, und das scheint mir dann doch auch wichtig zu sein bei Terra Mystica, sind diese Gebäude, ne? Also die Gebäude, die man baut, die alle unterschiedliche Dinge tun, die fehlen hier eigentlich auch, ne? Man baut immer seine gleichen Außenposten auf, um die Insel zu erweitern. Und deswegen ist es einfach auch, ich würde es eher so bei Terra Nova sehen vom Gewicht her. Es ist einfach ein zugängliches Spiel. Es sieht auch echt sauhübsch aus, das haben wir noch nicht gesagt. Es hat so einen leicht makabren Comic-Stil, der echt hübsch ist und ich würde es auch gerne noch weiter erkunden. Ja, aber es ist wirklich, stelle mir auch die Frage, ob es so lange trägt. Aber das werden wir rausfinden.
Das werden wir rausfinden. Und während wir uns in einem Sumpf umgetrieben haben, haben zumindest mal Olli und Stefan Movie Fight gespielt. Und da bin ich jetzt sehr neugierig.
Ja, wenn es um Filme geht, da bin immer ich zuständig. Deswegen übernehme ich das mal gerne. Genau, wir waren in Halle 4 oder 5 bei Pink Troubadour und haben Movie Fight gespielt. Ein kleines, aber feines Kartenspiel, wo wir wieder mal jeder sein eigenes Kino betreiben. Und zwar diesmal ein Kino mit derer zwei Seelen. Und wir haben eine Kartenauslage, die immer aus drei Karten besteht. Also wir haben zu dritt gespielt, da lagen drei Karten. Wahrscheinlich, wenn man zu viert spielt, liegen da vier. Also eine pro Person, die mitspielt. Und reihum nimmt sich da jeder eine Karte aus der Mitte raus. Diese Karten sind zweigeteilt. Auf der linken Seite sind da verschiedene Zuschauer drauf, die dann in das Kino kommen, die verschiedene Anforderungen haben, was sie für Filme sehen wollen, in welcher Reihenfolge sie die sehen wollen. Und auf der rechten Seite der Karten sind halt die entsprechenden Filme drauf, die da aber sehr abstrakt gehalten sind. Da heißt dann einfach, das ist ein Film mit einem Weltraum und einem Fantasy-Symbol oder mit einem Herzchen-Symbol, also irgendwie ein Liebesfilm, wird nicht sonst weiter dargestellt. Und da kann ich mich immer entscheiden, in welchen Kinosaal ich das slotten will und entweder als Zuschauer oder als Film. Und möchte dann da natürlich die besten Kombis rausziehen, dass meine Zuschauer auch genau die Filme sehen können, die diese wollen, kann dann da irgendwie noch Boni rausholen, dass ich dann verbesserte Soundanlage habe in meinem Kino und so weiter. Und da draftet sich jeder, 12 Karten sind es, glaube ich. Und danach wird einfach geguckt, wer dann die meisten Punkte gemacht hat, wer seine Zuschauer am glücklichsten gemacht hat. Und der kriegt dann da die Punkte. Ist ein sehr flott gespieltes Ding. Ist, wie gesagt, ist sehr einfach, sehr simpel. Es liegt für jeden eine Karte auf und nimmt sich eine und slottet die ein. Hat aber schöne Entscheidungen, die man da treffen muss. Es kann nämlich auch mal in die Richtung gehen, ich nehme vielleicht eine Karte, die ist für mich nicht perfekt, aber macht es dem anderen kaputt. Hatten aber auch mal den Punkt, da liegt eigentlich überhaupt nichts Passendes für mich, aber ich muss ja irgendwas davon nehmen. Macht nichts verkehrt, aber auch hier wieder jetzt sicherlich kein Highlight, aber kann man schön mal spielen.
Ja, es ist genauso. Ich habe es auch gerne mitgespielt. Es ist auch eine coole Aufgabe, die man hat. Ja, es ist manchmal ist es sehr glücksabhängig, vor allem wenn man dann seine Aufträge erfüllen will und die Personen, die man braucht, kommen einfach nicht. Wir haben ja eben in Folge 1, die bei uns läuft, ja über das Spiel Popcorn gesprochen. Und einer von den großen ist ja auch ein Kinospiel. Und da kommt das Thema halt viel, viel mehr durch als jetzt bei Movie Fights tatsächlich. Also Movie Fights ist eine coole Puzzleaufgabe, aber doch mehr oder weniger abstrakt mit dem, was man macht. Das Thema ist dann ja doch ein bisschen, ja, kommt ein bisschen kurz für meinen Geschmack. Aber das Puzzle, wie du gesagt hast, das macht auf jeden Fall Spaß.
Ja, Puzzle und Thema, das in dem Spiel inne wohnt, das hat auch ein anderer Titel, den der Stefan, glaube ich, mit dem Justus gespielt hat. Ein Spiel, was wir auf der Neuheitenschau gesehen haben und was auch im Vorfeld schon unsere Aufmerksamkeit erregt hat, also meine zumindest, nämlich Twinkle Twinkle von Allplay. Stefan, das hast du dir mal etwas genauer angeschaut. Was magst du uns denn dazu erzählen?
Genau, da bin ich dann mit meinem Sohn in der Zwischenzeit hingepilgert und das war ja in meiner Vorfreudeliste ganz, ganz knapp noch nicht mehr in den Top 10 drin. Das hat mich auch sehr angesprochen, Nachthimmel und sowas, das ist ja, da bin ich immer sofort aufmerksam. Ja, wir hatten gerade das Thema mit den Erklärern oder den Erklärerinnen und wenn du jemanden vor dir hast, der das absolut flüssig erklärt und dann noch etwas kompliziertere Fragen direkt beantworten kann, dann weißt du eigentlich fast automatisch, du hast den Autoren vor dir und so war es auch. Der Amon Andersen hat es nämlich dann direkt erklärt. Es ist ein Plättchenlegespiel. Man legt insgesamt 20 Plättchen in ein 4x5 Raster. Das ist dann unser Nachthimmel. Und das, was als erstes auffällt, ist, die sind transparent. Die sind so aus dem Kunststoff. Die zieht man aus dem Beutel raus. Darauf sind Planeten, Kometen, Asteroiden, schwarze Löcher und Teile von Sternbildern abgebildet. Ja, und wie es dann eben in diesen Plättchenlegespielen so üblich ist, versucht man dann, die so anzuordnen, dass die Wechselwirkungen möglichst viele Punkte kreieren. Die Sternbilder Da werden 2 Stück von gewertet insgesamt. Die willst du halt möglichst groß gestalten. Es wird aber auch gewertet, wenn du möglichst viele verschiedene Sternbilder hast. Planeten sollten nicht neben schwarzen Löchern sein. Kometen wiederum, weiß ich nicht. Ich weiß es gerade nicht mehr im Einzelnen. Aber ihr könnt euch ungefähr vorstellen, wie das dann aussieht. Da gibt's auch verschiedene Wertungsplättchen. Ich glaube 2 für jede Kategorie insgesamt. Und das spielen wir eben 20 Runden lang. Der Auswahlmechanismus ist auch relativ Standard. Also je schlechter das Plättchen, desto früher ist man in der nächsten Runde dran. Genau, und das war nett. Das hat durchaus Spaß gemacht. Ich sehe da momentan nicht so den langen Spielreiz drin oder den Langzeitreiz, weil es doch sehr herkömmlich ist von den sowohl von den Mechanismen als auch von den Wertungen. Das hat man irgendwie alles schon mal gesehen. Es ist halt ein Blickfang mit diesen transparenten Plättchen. Das sieht toll aus. Und leider, war ein Highlight nicht verfügbar. Es wird nämlich eine App dazu geben, mit der du einfach ein Foto machst dann von diesem fertigen Tableau und die rechnet dir dann blitzschnell die ganzen Punkte aus. Weil das Zusammenrechnen war doch so ein bisschen nervig am Ende. Ist leider noch nicht fertig, wird Allplay wohl jetzt im Laufe des Jahres wahrscheinlich noch fertig bekommen. Ja, also insofern, wer sowas mag, kann sich das mal angucken. Es hat mich jetzt nicht komplett begeistert.
Ja, ich hatte auch einen Titel, übrigens Amon Andersen ist auch der Autor von Tal der Gnome, was bei Strohmann jetzt neu erschienen ist, was mir zumindest sehr gut gefallen hat, bisher in den Partien. Hätte ich das gewusst, dass der das Spiel erklärt, wäre ich mal kurz vorbeigekommen und hätte mal Hallo gesagt, weil Tal der Gnome finde ich wirklich ein echt süßes, fluffiges Wohlfühlspielchen. Ich habe mir ein Spiel angeschaut, denn es waren Freunde von mir mit auf der Messe, die waren aber nur am Samstag da. Christian und sein Sohn, weiß nicht, ob dem Christian das recht ist, wenn ich den Namen seines Sohnes hier im Podcast nenne, deswegen nenne ich ihn lieber nicht, aber fühlt euch beide bitte ganz lieb geherzt und gegrüßt. Christian ist ein ganz, ganz alter Freund von mir, einer meiner ältesten Freunde und der war eben dann einen Tag mit seinem Sohn auf der Messe und die sind zu Captain Games und die waren direkt neben Strohmann, das heißt nach unserer Partie Fire Swamp bin ich dann mal zu Captain Games rüber und da hat der Cédric Comand, das ist der Autor, der auch Sides entwickelt hat, ein ja neues Spiel vorgelegt, ein kooperatives Deckbauspiel, bei dem wir uns so eine kleine Map zusammenlegen müssen, nämlich Map Masters. Da können wir aus einer Auslage Karten kaufen mit einem bestimmten Budget und diese Karten haben Wege und Abzweigungen und wie man das so kennt in einem Dungeon, da liegen dann Gegenstände rum, Schwerter, Monster, Schatztruhen, Schlüssel, Münzen, Portale, Schriftrollen, so ein Zeug. Und ich ziehe dann immer 5 Karten von meinem Deck, was ich mir so nach und nach zusammenstelle und lege die dann möglichst günstig so aneinander als Puzzleaufgabe, dass ich eben da, wenn ich da einmal durchlaufe, sauber Beute einsammle. Ich habe immer am Anfang der Runde bekomme ich gezeigt, was gewertet wird und dann will ich nach diesen Wertungskriterien möglichst günstig die Dinge einsammeln. Wenn ich auf Monster treffe, brauche ich ein Schwert. Das kann ich mir entweder als Ausrüstung irgendwie vorher craften oder kaufen und dann anhaben. Oder ich kann es unterwegs finden. Wenn ich ein Portal nutzen will, muss ich eine Schriftrolle finden. Dann kann ich mich auch in einen anderen Raum beamen. Oder ich kann noch irgendwas machen. Münzen einsammeln, die dann am Ende auch Siegpunkte sind, mit denen ich auch Karten kaufen kann. So. Und das war schon ein nettes Spielchen, aber ich sehe mich das nicht häufiger als 3-mal spielen, weil ich so den Eindruck habe, ja, nee, mache ich halt irgendwie auch immer das Gleiche. Und trotzdem war das wirklich eine unterhaltsame Runde. Und die hat mir Spaß gemacht, aber für mich selber hat das jetzt keinen Langzeitreiz. Ich muss mal ausprobieren, wie das in verschiedenen Gruppen funktioniert. Ich kann mir schon vorstellen, dass da Familien, insbesondere mit Kindern, durchaus Freude dran haben. Wenn du mit so einem Filzstift über deine Map zeichnest und dann guckst, wo du langläufst, was du da einsammelst, dann ist das durchaus unterhaltsam. Das ist halt so ein bisschen wie bei Karak oder anderen Spielen so in der Komplexitätsstufe angesiedelt und ja, durchaus ein hübscher kleiner Titel. Habt ihr davon was gehört? Habt ihr das gespielt? Map Masters? Habt ihr das mal angeschaut?
Ich hatte das gesehen bei der Vorbereitung zu Essen, hatte aber da nicht so starkes Interesse dran. Als ich dann gesehen hatte, dass es irgendwie kleine Karten sind, auf denen man dann irgendwelche Wege draufmalt, das sah mir irgendwie zu fummelig aus. Deswegen habe ich da nicht weiter reingeschaut.
Ja, als alter Deckbauer natürlich die Idee, so eine Map als Deckbauspiel aufzubauen, finde ich sehr reizvoll. Allerdings mit dem Stift, das fühlt sich, ich habe es jetzt nicht gespielt, aber das stelle ich mir auch irgendwie fummelig vor. wenn man dann mal so irgendwie was verschmiert oder dann, weiß nicht genau, wie die Map, wie groß die Map wird, ob man da noch gut drankommt. Allerdings,
Das habe ich blöd erklärt. Ja. Du hast fünf Spielkarten größere, die misst dein Deck zusammen und dann nimmst du fünf Spielkarten und die legst du aus in der Runde. Und dann weißt du, was ist das Wertungskriterium? Ich will möglichst viele Münzen einsammeln und dann musst du jetzt einen Weg finden, wo dann unterwegs diese Münzen sind und musst dir aber auch diese Karten so zusammenpuzzeln, dass du möglichst günstigen Weg irgendwie bekommst, wo das alles drin ist und wo du dann, wenn du an Monstern vorbei müsstest, auf deinem Weg vorher ein Schwert hast und so, also musst ein bisschen puzzeln und ein bisschen basteln und dann nimmst du einen Filzstift und gehst einmal diesen Weg durch und umkreist die Dinger, die du eingesammelt hast, wischst das hinterher wieder weg und mischst die Karten wieder in dein Deck oder legst sie drunter oder so. Also
vom Handling
war das 1A und astrein und ganz prima, also da gab es überhaupt gar keine, also wirklich keinerlei Probleme. Es ist halt tatsächlich ein Spiel, ja, ich würde sagen, ab 8, vielleicht auch ab 10, war jetzt nicht meins, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass da Leute viel Spaß dran haben. Also das ziehe ich gar nicht in Zweifel.
Ja. Ich finde es einfach wieder ein Beispiel, wie vielseitig einfach Deckbau ist. Was ist da alles, was man da alles machen kann. Und ich sehe gerade, es hat einen Versus-Modus und einen Koop-Modus in einem, ne?
Absolut, ja.
Das war cool.
Und da, wo der Stefan und ich uns freuen, wir sagen, Mensch, ist das vielseitig, was du alles machen kannst mit bunten Karten, auf die du die Zahlen 1 bis 9 druckst. Sagt Tobi, guck mal, wie vielseitig der Deckbau ist. Das ist doch sensationell. Ja, ja, und wir haben dann am Samstag tagsüber ja noch eine ganze Menge gespielt, unterschiedlicher Titel, waren viel unterwegs auf der Messe, an den Ständen, haben Pressetermine gehabt und so. Da brauchen wir jetzt nicht in alle Details reingehen. Ich war bei Haber, ich war bei Zoch, aber das sind alles so Termine, da werde ich dann mal berichten, wenn ich die jeweiligen Spiele dann habe, beziehungsweise gespielt habe. Vor allem wurden wir aber alle miteinander eingeladen abends zu einer Standparty und das fand ich total schön. Da hat mich der Hesi von Frosted Games.
Darf ich kurz nochmal reingrätschen? Weil ich glaube, wir hatten am Samstag noch was anderes, was du gerade vergessen hast.
Oh,
ja. Das dürfen wir wirklich nicht vergessen, also bitte.
Das Highlight.
Das war eines der absoluten Highlights der Messe.
Eine Puddingbrezel. So, und jetzt kommen wir. Nein, wir haben natürlich wirklich noch ein Highlight gehabt. Jetzt habe ich gerade völlig ausgeblendet und dachte gerade, was haben wir denn eigentlich den ganzen Nachmittag über gemacht? Und jetzt weiß ich es wieder.
Jetzt weiß ich es wieder. Gut.
Es war ja also mega peinlich, aber ja, das war ja wirklich ein Highlight. Stefan, was war denn da?
Ja, wir waren auf dem Meet and Play im Saal Europa. Da haben wir ja kräftig drum geworben, zumindest bei den anonymen Ludoholikern. Und du hast beim Podcast ja auch das eine oder andere Mal erwähnt, dass wir dort sein würden. Ja, und ich meine, wie ist es natürlich, wenn du da hinkommst, du denkst natürlich erstmal, ja, mal schauen, wie das wird, ob überhaupt Leute kommen und ja. Spätestens in dem Moment, wo die ersten Leute dann vor uns standen und sich einfach total gefreut haben, uns mal persönlich kennenzulernen, war das Eis gebrochen und es war einfach ein total tolles Gefühl. Und ich möchte mich jetzt mal wirklich mal bei allen, ich glaube auch im Namen aller mal bedanken, die da hingekommen sind. Das war für uns wirklich ein absolutes Highlight. Das war ganz, ganz toll. Wir haben uns unglaublich gefreut, euch mal persönlich kennenzulernen. Ihr müsst euch vorstellen, wir sitzen hier auch jetzt wieder Abend für Abend vor unseren Rechnern, vor unseren Mikros und sprechen hier rein und wissen gar nicht, wo das eigentlich am Ende alles rauskommt und wie es ankommt. Und das war jetzt mal die Möglichkeit, ein Feedback zu kriegen, Gesichter zu sehen, auch mal Stimmen zu hören von Leuten, die uns lauschen und offensichtlich Freude haben an dem, was wir hier machen. Und ja, vielen lieben Dank, dass ihr gekommen seid. Das gibt uns eine wahnsinnige Motivation, hier auch so weiterzumachen.
Ja, das fand ich auch schön. Vor allem war unter anderem die Sabine da. Die Sabine hat in meiner Folge 300 mir ja ganz, ganz viele Fragen geschickt. Und dann ist es total schön, einfach mal einen Menschen hinter diesen Fragen kennenzulernen. Mir bei Instagram eine ganz, ganz, ganz lange Liste geschickt und dann stand sie vor mir und ich habe gemerkt, irgendwie so, ja, da ist irgendwie sofort eine Sympathie da. Die hat auch ihren Sohn dabei, der auch sehr pfiffig und aufgeweckt war. Da haben wir uns irgendwie kurz unterhalten und dann ist es ja nicht so, dass da ganz viele Leute jetzt explizit nur wegen uns kommen, weil die meisten konsumieren ja nicht nur einen YouTube-Kanal oder Podcast oder so, sondern da waren halt wirklich Leute, die gesagt haben, hey, ich konsumiere euch irgendwie alle mal mehr oder weniger regelmäßig und kamen dann vorbei und haben sich explizit bedankt. Der Chris war da, der mit dem ich Kingdom Death Monster gespielt habe, den haben Olli und ich vorher schon am Queen Games Stand mal getroffen, da müssen wir auch noch von berichten und viele andere, der Carsten und Christian und Sohn und also es war wirklich, immer mal wieder kamen Leute vorbei und haben nette Sachen gesagt und dann war ja ein unfassbar großartiges Erlebnis, denn ihr habt ja einen traditionellen, also zum zweiten Mal etwas macht, ist es eine Tradition, eine traditionelle Auseinandersetzung zwischen euch Vieren und Olli und JD von Alles außer Toplisten, liebe Grüße, denn da gibt's ja alljährlich das große Strike
Duell. Der große Wurf, Dieter Nüsslein Gedächtnispokal, der wird da ausgespielt. Nüssle, nicht Nüsslein, Dieter Nüssle Gedächtnispokal. Diesmal in einer besonderen Version, denn der JD, der hatte so ein, ja, was war denn das? So ein, ihr Kinder,
Menschen. War schon ein kleines Bällebad von der Größe her.
Kleines Bällebad, ich sage. Ne? So ein kleines, ja, Bällebad oder so ein Krabbel, wo Kinder eingesperrt werden.
Laufstall heißt es.
Laufstall, das habe ich gerade gesucht, das Wort.
Wo Kinder eingesperrt werden, ist auch eine schöne Beschreibung.
Ja, die werden da eingesperrt, damit sie nicht rauslaufen. So ein Laufstall war das. So ein runder, eigentlich ziemlich genau in der Form wie die Arena in der große Wurf. Und dann hat er auch große Gummiwürfel dabei gehabt. Und dann wurde richtig hart abgeliefert. Vielleicht erzählt ihr mal, wie ihr es erlebt habt. Ich fand es unfassbar cool und lustig.
Ja, war natürlich eine mega Gaudi, als der JD damit ankam mit seinem XXL Strike und das da aufgebaut hat. Es wurden erst noch ein paar Probewürfe gemacht und dann kam es zu unserem Duell Best of Three und wir müssen voller Demut den Siegern dieses Duells gratulieren. Olli und JD haben da den Sieg davongetragen, haben die Meisterschaftsplakette mitgenommen, vollkommen verdient. Und ja, das Coole war dann, dass dann danach aber noch weitergespielt wurde, dass dann noch andere Leute dann dazu kamen und dann natürlich da auch noch mitmachen wollten und auch, ja, ein paar Kids dann noch kamen, die natürlich dann voll angefixt waren, von diesen riesigen Würfeln da reinzuwerfen. Und da hatten, glaube ich, alle, die dann noch mit dazu kamen, richtig viel Spaß daran, ein XXL-Strike zu spielen. War wirklich sehr cool.
Ja, wir waren nicht der größte Tisch, aber dafür der lauteste. Ist ja auch was wert, oder?
Ja. Und es zeigt aber auch wieder die Qualität von diesem Spiel, weil dieser Aufforderungscharakter, den Strike hat, der wurde natürlich hier nochmal gesteigert durch dieses Bällebad oder durch diesen Laufstall, wie wir Profis sagen. Aber das Spiel an sich ist ja so schnell erklärt und so hat so schlichte und einfache Regeln, aber hat die Leute haben so viel Freude gehabt, dieses Spiel zu spielen und sich zu ärgern und die Würfel umgeworfen und dann ist mal einer rausgehüpft und dann war das Geschrei groß oder man wirft einen Würfel rein und die anderen beiden drehen sich auf die richtige Zahl, dann nehme ich drei Würfel wieder raus, der nächste muss alle Würfel wieder reinballern. Also das, was bei Strike passiert, das ist so schnell erklärt und hat so einen schönen Aufforderungscharakter, dass alle, die das spielen, einfach damit viel Spaß haben. So, und da hat auch an diesem Nachmittag die Qualität sich wieder gezeigt, weil wildfremde Leute kamen an den Tisch, die gar nicht wegen euch oder mir oder uns irgendwie da waren, aber die hatten da irgendwie Bock drauf. Da waren Kinder dabei, da waren Erwachsene dabei, die das miteinander gespielt haben, die miteinander Freude hatten, die das Spiel kennengelernt haben, die rausgegangen sind und sagen, oh ja, das will ich jetzt auch haben, dafür kaufen wir das und so. Und das zeigt einfach die Qualität von so manchmal diesen kleinen, einfachen, schlichten Spielen. Da brauchst du nicht einen Erklärbär, da brauchst du nicht irgendwie teures Material, da brauchst du nicht 80 Euro Eurogame, tralala und Glitzerperlen. Nee, da reicht eine Handvoll Würfel und ein Behälter und ab die Luzi. Und das liebe ich so an Strike. Das ist das Fantastische.
Das nimmst du mir ein bisschen vorweg, was ich auch noch sagen wollte. Wir sind jetzt ganz unten an der Rührseligkeitsskala oder ganz oben, wie man sehen will. Aber ich finde es auch so ein Paradebeispiel dafür, was Spiele so machen können. Ja, also bei den ganzen Hype-Titeln und dem ganzen Bohai, den man auf der Messe so hat, haben wir da halt ein Spiel, das schon 13 Jahre alt ist. Und es macht allen Spaß und es bringt Leute an den Tisch, die sich noch nie gesehen haben. Und alle haben Spaß von klein, von 8 Jahre bis, keine Ahnung, 60 oder wie alt Stefan auch immer ist. Auf jeden Fall war es ein grandioses Happening. Das unbedingt wiederholen ist.
Wie alt Stefan auch immer ist.
Sag mal.
So, der kam ansatzlos.
Dietlisch.
Ja, aber genau, 60.
Ja.
Ja, ja. Ja, danke. Genial. Also der Spaß, der Trash-Talk am Tisch, also ein super Ding und auch in der noch größeren Version, ja, es war ein Fest. Aber bevor ich es vergesse, ich wollte auch noch mich bedanken bei Dennis von Dice in the Background und an Frank. Mit dem habe ich noch eine super coole Runde Otter gespielt. Also das war ein total runder Event. Also wie gesagt, wir sind da hingegangen, dachten, okay, nachher sitzen wir jetzt eine Stunde alleine rum, traurig. Aber es war total lustig und hat super viel Spaß gemacht und war echt schön, mal Aspekt, das Feedback zu bekommen. Ja, auch wenn ich keine Stimme hatte, ich weiß nicht, ob ihr mich gehört habt, mit denen ich gespielt habe, ich weiß, die Stimme war kaum noch vorhanden, aber es war echt richtig cool. Vielen Dank.
Und auch die Content-Creators untereinander, ne? Da waren ja wirklich alles da, was Rang und Namen hat und wir. und haben uns da ausgetauscht, noch ein bisschen gequatscht hier und da. Das war wirklich schön. Fabian und Daphne waren natürlich da, mit denen habe ich dann ein bisschen falsche Schlangen gespielt. Vanessa und Andi aus Wiesbaden waren da, da habe ich, oder aus dem Rheingau bei Wiesbaden. Da habe ich mich total gefreut. Also das war einfach, waren schöne Begegnungen, alte Freunde wieder getroffen, neue Menschen kennengelernt. Mit Fabian und Daphne habe ich dann noch ein bisschen falsche Schlangen gespielt, wie es so sich gehört für dieses Wochenende. Wir haben Take Time gespielt, da hatten die auch echt Freude dran. Und dann hatten die noch ein lustiges kleines Spielchen dabei, nämlich Humans vs. AI Racers. Habt ihr davon was gehört? Oder gesehen? Das ist eigentlich sowas wie Heimlich und Co. Ja, das war total witzig. Es war von irgendeinem asiatischen Verlag, glaube ich. Da gab's, das ist so eine Art Heimlich und Co. Du hast ein Auto von der, also du hast zwei Farben. Es gibt insgesamt 6 verschiedene Autos. Jeder Spieler, jede Spielerin kontrolliert 2 Autos. Eine Farbe sind Autos, die der Spieler kontrolliert. Eine Farbe werden von der AI gesteuert. So, und jetzt geht's darum, natürlich mit seinem Auto möglichst ins Ziel zu kommen. Es gibt aber in jeder Runde eine Person, die ist der Sniper. Und der Sniper will eine Sorte der Autos, nämlich die, ich glaube, die von Menschen gesteuerten Autos, will die Person abschießen. Und alle AI-Autos, die ins Ziel kommen, ohne abgeschossen zu werden, bringen dem Sniper Punkte. Und alle von Menschen gesteuerten Autos, die ins Ziel kommen, bringen der Person Punkte, die dieses Auto kontrolliert. Und das ist so ein bisschen wie bei Heimlich und Co. Das Besondere ist, dass der AI-Wert zufällig bestimmt wird, wie weit das Auto nach vorne geht. Und der von Menschen kann dann ausgewählt werden. Und dann muss ich jetzt ein bisschen taktisch gucken. Ich will natürlich ins Ziel kommen. Ich will das möglichst schnell machen, aber ich will mich auch nicht zu sehr verraten. Ich will auch nicht abgeschossen werden vom Sniper. Und das ist ein sehr schönes, kleines Mini-Rennspiel gewesen, so im Stile von Heimlich und Co. Das hat seine Brillanz, glaube ich, noch nicht ganz entfalten können, weil das sehr unruhig war bei diesem Meet and Play und hast du vieles nicht mitbekommen, weil dann dauernd jemand kam und man geredet hat, und das ist ja auch der Sinn und Zweck der Veranstaltung. Aber das ist ein Spiel, auf das habe ich nochmal Lust. Hey, das kann der Fabian eigentlich am Sonntag direkt mal mitbringen, finde ich. Das können wir nochmal zocken. Das hat mir nämlich wirklich ganz gut gefallen. Und da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, das nochmal ein bisschen zu spielen. Ja. Genau, und dann ging es aber so nach und nach nochmal zu anderen Terminen weiter, und hatten wir noch ein paar Pressetermine und ein paar Termine vor Ort. Und dann waren wir abends aber schlussendlich eingeladen bei der Standparty von Frosted Games. Da hat uns der Hesi eingeladen, und ja, dann haben wir den Abend dort verbracht, und er hatte mich am Vorabend noch geinfluenced, so dass ich mich ja morgens, während ihr Ants gespielt habt, noch angestellt hatte, um bei Endgames Ghostlift und Nakuso Dice mir zu besorgen. Und da konnte ich abends dann bei der Standparty freudestrahlend verkünden, dass es mir gelungen ist, diese beiden Titel zu ergattern. Übrigens eine Frechheit. Nakuso Dice kannst du da auf der Messe für 20 € kaufen, musste ich dann ein bisschen anstellen dafür. Und die gibt's jetzt bei eBay Kleinanzeigen schon für 50, 60 und mehr Euro. Also hat irgendjemand sich halt so ein Spiel geschnappt für ein 20 oder 2 und verkauft die jetzt fürs Dreifache bei eBay Kleinanzeigen. Das ist eine Frechheit, sowas. Das geht gar nicht. Also alle, die da jetzt FOMO haben, durchatmen. Es gibt nur noch andere Spiele. Beide Spiele wird es mit Sicherheit nächstes Jahr wieder auf der Messe geben, denn es gab es ja auch letztes Jahr, und da braucht er, glaube ich, jetzt nicht 50 oder 60 oder mehr Euro ausgeben für ein 20 € Kartenspiel. Ja, und dann waren wir jedenfalls bei dieser Standparty abends, haben da ein bisschen gequatscht, und wir haben uns auch unterhalten mit dem Benjamin Schönheiter, mit dem Ben, der ja Geschäftsführer von Frosted Games ist und der sehr transparent uns mal ein bisschen Einblick gegeben hat. Denn Frosted Games ist ja einer der Verlage, die im Vorfeld ein bisschen gebeutelt waren durch die geschlossenen Grenzen nach Polen, sodass die Züge da nicht durchkamen. Die hatten einige Haupttitel nicht da, Rebirth war nicht da, Thunder Road Vendetta war nicht auf der Messe verfügbar, viele andere Titel, hier How to Save a World war nicht da, also lauter Titel, wo es im Vorfeld eine gewisse Erwartungshaltung und Vorfreude gab. Und der Ben hat uns da mal abgeholt, was das eigentlich für so einen Verlag heißt an Liquiditätsplanung, an Einnahmeausfälle. Und da war eine ganz schöner Dialog. Der Sebastian, das ist der Verkaufsleiter gewesen, oder das ist immer nach wie vor der Verkaufsleiter von Frosted, der sagte, ich bin total zufrieden, was wir alles verkauft haben mit dem, was wir da hatten. Und man hat am Bens Gesicht gesehen, der ist schon auch zufrieden mit dem, was wir verkauft haben. Aber der sieht halt als Geschäftsführer natürlich auch, was sie hätten verkaufen können, wenn sie die Hype-Titel auf der Messe mit dabei gehabt hätten. Und da hat der Ben uns sehr transparent Einblick gegeben, was das für so ein Verlag heißt, wie die da arbeiten. Und ich habe ihn eingeladen, demnächst hier mal im Podcast darüber zu sprechen. Also wir sind in der Terminfindung und er wird demnächst hier mal mit uns darüber sprechen, mal so eine Verlagssicht zu beleuchten. Wie kalkuliert man sowas eigentlich? Und was heißt das, wenn so eine Kalkulation auch mal schief geht? Das kann existenzbedrohend sein. Und durch diese geschlossenen Grenzen, die Zölle und dass die Züge nicht durchkamen, sind jetzt einige der kleineren Verlage extrem am Straucheln oder haben große Schwierigkeiten. Und da konnte er uns ein bisschen Einblick geben. Und das fand ich eigentlich so das Spannende, mal so in einem Hintergrundgespräch zu erfahren, was bei Verlagen so im Hintergrund los ist und was das so heißt, so ein Spiel zu kalkulieren und auf den Markt zu bringen. Und da war ich sehr dankbar für diese Transparenz. Und ich glaube, euch hat die auch so ein bisschen abgeholt. Ne? Stefan, du hast dich ja ausgeklinkt, warst mit Justus dann in der Wohnung, aber mindestens mal Tobi, Stefan und Olli haben mit entweder zwei Ohren oder einem halben oder einem zugehört. Wie war das für euch? War das alles neu?
Also ich war jetzt unterm Strich total, wie soll ich sagen, so erstaunt nicht, aber ich fand es krass, wie viel Herzblut einfach so in den Produkten, in den Brettspielen stecken. Also wie wirklich jeder im Team vom Ben über wirklich den Leuten, die da auf die Erklärbären oder die am Stand geholfen haben, wie viel Herzblut von denen allen da in diese Arbeit fließt und wie viel Risiko die dann eben teilweise auch eingehen, ja, wenn so eine ganze Ladung dann eben mal nicht kommt, weil es dann doch immer alles relativ knapp kalkuliert werden kann, nur leider, ja. Und das fand ich schon toll zu sehen, wie viel Liebe da in Brettspiele fließt. Also ich finde, das merkt man, es kommt auch bei einem an, ja. Also nicht nur beim Frosted Verlag, aber generell in dieser ganzen Szene steckt so viel Liebe drin.
Das ist keine Branche zum Reichwerden, ne? Aber es ist eben eine, die mit ganz viel Herzblut betrieben wird.
Ja, richtig. Ja.
Ja, bei vielen der Verlagen, da hat man nicht so auf dem Schirm eigentlich, wie wenig Leute das eigentlich sind. Also klar, es gibt die Kosmosse und Pegasusse und die Großen, aber viele sind halt wirklich kleine bis Kleinstverlage, die da, da ist sowas wirklich schon, kann ein Verlag zerstören, wenn da irgendwas nicht ankommt. Und das dann zu kalkulieren, das irgendwie aufzufangen, war ein super interessanter Einblick. Und ja, auf das Gespräch bin ich echt mal gespannt.
Kommt demnächst exklusiv im Podcast, wie so vieles, genau.
Wo sonst?
Wo denn auch sonst? Und dann haben wir, glaube ich, an dem Samstagabend in der Wohnung nur sehr ausgewählt Titel gespielt, die wir schon kannten. Also wir haben natürlich noch ein bisschen falsche Schlangen gespielt. Da hatten wir viel Freude dran. Was haben wir noch gespielt? Tobi, du warst dabei. Ich glaube, Words haben wir noch gespielt oder so. Ne? Also von diesen Sprachspielen haben wir noch was gemacht. Und traditionell habe ich mich dann, während ihr Words gespielt habt, nochmal ins Nebenzimmer zurückgezogen, um das Sonntagsfrühstück aufzunehmen, das ich ja bei der Messe ganz bewusst mitten in der Nacht mache, weil ich gucken will, was ist so das Spiel der Messe, was uns dann begeistert. Und das war in diesem Jahr eben die falschen Schlangen, ja. Ja, der Sonntag begann dann für mich mit der Aufregung, dass das Sat.1 Frühstücksfernsehen mich treffen wollte. Und der Moderator hat mich dann am Ende des Beitrags grußlos so ein bisschen stehen lassen. Da bin ich wieder aus dem Bild rausgegangen. Das fand ich ein bisschen witzig. Aber ich hatte da Spaß dran. Der hat mir im Vorfeld gesagt, welche Fragen er stellt. Niemand hat irgendwelche Antworten mit mir abgesprochen, sondern ich habe da einfach erzählt, wie ich das erlebt habe. Und ich habe dann auch überlegt, ne, es gibt so, er hat gefragt, welche Trends gibt's gerade so in Brettspielen? Ich würde sagen, so richtig Trends gibt's dieses Jahr nicht. Das hat der Robin de Kleur auch auf der Neuheitenschau nochmal gesagt. Aber meine einzige Einlassung im Sat.1 Frühstücksfernsehen ist, Trends gibt's eigentlich so gar nicht. Ist das vielleicht auch nicht das, was für Leute attraktiv ist? Und dann habe ich dann irgendwie gesagt, es gibt kooperative Spiele, Zwei-Personen-Spiele und Spiele mit Naturthema. Das ist jetzt für uns Brettspieler nicht neu. Aber ich glaube, die Leute, die morgens Sat.1 Frühstücksfernsehen gucken und eben nicht auf der Messe sind, die brauchen halt noch so ein Bröckchen, wo sie sagen, ach echt, man kann nur kooperativ spielen. Das ist ja spannend, wusste ich gar nicht. Für die ist das dann vielleicht nochmal interessant. Dann habe ich ein paar Spiele empfohlen. Und zack, war ich abgemeldet, weil er seine lustige Überleitungsidee hatte mit Pokémon und ich muss mir den ganzen Beitrag angucken, wie das wirkt. Aber es hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht und war dann schon auch aufregend. Und in der Zeit haben Stefan, Justus und Jana ein bisschen Take Time gespielt mal wieder. Und die anderen, da gucke ich mal in eure Runde, haben ein paar andere interessante Titel angespielt. Ich habe mir sagen lassen, Badflix war einer davon.
Ja, wir sind wieder beim Thema Film. Also melde ich mich wieder zu Wort. Badflix ist so eins dieser Spiele, auf das man aufmerksam geworden ist, am Mittwoch in der Neuheitenschau. Also vorher noch gar nicht. Und das ist auch noch kein Spiel, das jetzt irgendwie auf den Markt kam. Das war also Prototypen, die sie da hatten. Das Spiel kann jetzt noch vorbestellt werden und kommt dann irgendwie Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres wird das dann verschickt. Batflex ist ein kleines Push-or-Luck-Spielchen mit einem richtig coolen Thema, wenn man natürlich auf Horror und auf Filme steht. Denn ja, jeder verkörpert eine Horrorfigur, die halt in den Filmen oder in einem Streaming-Dienst eingeschlossen ist und deren Ziel es ist, die Seelen der Zuschauer aufzusaugen. Da ist man dann halt nicht Leatherface, sondern Leatherjacket und man ist auch nicht Chucky, sondern Chubby und man ist nicht Pennywise, sondern Penny Dollar. Nee, Dollarwise, so genau, Pennywise und Dollarwise. Ja, und jeder hat so eine kleine Sonderfähigkeit. Im Prinzip hat man aber einfach nur drei Würfel. Die würfelt man. Man kann dann auf verschiedenen Tracks hochgehen. Die gehen von der 5 bis zur 10. Und ja, kann dann die Würfel zuweisen, kann dann auf diesen Leisten hochgehen. Sollte irgendwann aufhören, weil wenn man irgendwann einen Würfel nicht mehr zuweisen kann, weil man schon in zwei Leisten hochgeklettert ist, dann fliegt man raus, muss wieder von unten anfangen. Ansonsten kann man sich irgendwo so einen Save Point setzen, um in der nächsten Runde von da weiterzumachen. Und versucht halt eben da hochzukommen. Wenn man ganz oben am Filmplakat ankommt, dann hat man eine Seele aufgesaugt. In einem kurzen Spiel spielt man, bis der Sieger drei Seelen hat, ansonsten bis zu fünf. Kann dazu noch so ein paar Aktionskarten spielen, dass man jemand anderen so in die Parade fahren kann. Alle deine Fünfen sind jetzt drei, die du gewürfelt hast. Ja, so in die Richtung geht das. Ist flott gespielt. Ja, ich glaube, wir haben 15 Minuten gebraucht oder so, haben es zu dritt gespielt. Ja, also wer so nach diesem Thema sucht, wer da Bock drauf hat, der könnte sich Batflex auf jeden Fall mal anschauen.
Ja, mich hat es sehr an Mountain Goats erinnert von Ostia, vom Ostia Verlag. Da haben wir auch so mehrere verschiedene Reihen, wo hochlaufen können. Wir werfen Würfel und legen dann zusammen, um dann irgendwie auf die Zahlen zu kommen. So die Kernmechanik war da, aber halt noch, wie du erklärt hast, schon einige Sachen außenrum. Also ja, also wenn man das Spiel kennt, so in die Richtung vom Gefühl, da ging das auch.
Und dann gibt es einen Titel, der mich sehr reizt, den ich jetzt auch hier mitgenommen habe. Ich bin jetzt gerade im Hotel in Freiburg beruflich. Jetzt nehmen wir schon sehr lange auf, weil wir ja eure Folge auch noch aufgenommen haben vorher. Deswegen werde ich es heute Abend nicht mehr spielen. Aber bei Strohmann ist die erste Box von Behind erschienen. Das ist ja Puzzle- und Rätselspiel. Und da habe ich mich auch mit einer Verlagsvertreterin unterhalten, die sagte, naja, das soll das neue Exit oder das neue Unlock werden oder zumindest in diese Phalanx ein bisschen vorstoßen. Und da sind schon die ersten 15 Boxen geplant und konzipiert. Zwei davon sind bereits erschienen, eine davon auf Deutsch. Und da gab es, glaube ich, irgendeinen Promo-Fall oder Promo-Spiel. Das ist, habe ich leider nicht gespielt. Das möchte ich unbedingt noch irgendwo versuchen aufzutreiben. Aber da habt ihr ein bisschen Erfahrung sammeln können. Wie war das denn?
Ja, das war so einer der coolen Messemomente. Das war ein Tisch, da sind wir durch Zufall vorbeigelaufen, standen gerade da und Behind war ein Spiel, das habe ich immer so links liegen lassen. Das ist irgendwie Solo-Zweispieler, Rätselspiele, die kriege ich zu Hause nicht gespielt, das habe ich gar nicht weiter groß beachtet. Und ja, dann standen wir da, dann war der Tisch aufgebaut und haben einfach mal angefangen. Und dann haben wir ein Promo-Fall, das war eine kleine Version, 4x5 Teile, glaube ich. Und man puzzelt so quadratische Plättchen zusammen. Und ja, am Anfang guckt man, was passt vom Muster zusammen. Das war dann noch einfach zu machen. Und nach findet man über die Puzzleteile Hinweise, welches Teil wo liegen muss. Und das war eine super interessante Aufgabe dann. Das war für mich so eine der Überraschungen der Messe auch, weil mir es echt richtig Spaß gemacht hat. Wir haben da gestanden, gepuzzelt. Irgendwann stand noch ein Vater mit seinem Sohn bei uns, hat noch geholfen. Und ja, wenn man dann fertig ist und denkt, es passt, kann man Teile umdrehen. Da hat man nämlich nochmal ein Puzzle auf der Rückseite drauf. Und wenn das Puzzle intakt ist, dann hat man es geschafft. Wir hatten angefangen, haben gesehen, okay, wir haben Fehler gemacht, alles wieder umgedreht, haben ein bisschen geschoben, gemacht, getan. Und eine super interessante Aufgabe, stelle ich mir auch cool vor, wenn es ein bisschen größer wird. Ist so eins der Exit-Spiele, die man auch nicht kaputt macht. Also man kann die dann auch schön spielen, nachher weitergeben. War für mich, hat mich total überrascht, finde ich super und werde ich mir bestimmt auch mal eine Box zulegen von. Gute Ausleihen, Frederik.
Aber, bitte?
Oder ausleihen, Frederik, Zwinker.
Das war bei mir ja auf Platz 5 in der Vorfreudeliste und ich habe schon angemeldet, dass ich unbedingt diese Box haben möchte. Frederik, spiel sie fertig. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie heiß ich jetzt darauf bin, gerade spätestens nach deiner Schilderung, gerade wenn es auch dir so gefällt, der eigentlich nicht so ein Augenmerk auf so eine Art Spiele gelegt hat. Habe ich da jetzt Bock drauf.
Ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie es ist, wenn du heiß bist, Stefan, aber ich leihe dir gerne diese Box aus und da du ja mehrfach betont hast, wie clever du bist, wirst du die im Handumdrehen gelöst haben und dann mit Stefan Hollein weitergeben.
Ich denke, das ist eine Sache von 10 Minuten, also insofern.
Ja, das denke ich auch.
Ich brauche da ein bisschen. Ja.
Ich fand das halt so cool, dieser Moment, wo wir zu zweit da standen und da rumgeknobelt und rumgepuzzelt haben und dann halt noch jemand dazu kam mit seinem Sohn und wir einfach sagen konnten, ja, wir versuchen das hier zusammen zu puzzeln, so dass das hier irgendwie alles irgendeinen Sinn ergibt und die dann einfach sich dazugestellt haben und dann mitmachen konnten. Das ist halt auch sowas Schönes an der Spielemesse einfach. Dass dann einfach zwei wildfremde Personen dazugekommen sind, Vater mit Sohn, und man dann zusammen das Ding dann da gelöst hat. Fand ich einfach einen sehr, sehr schönen Moment. Und das Spiel, ich konnte es ja vorher nicht greifen. So habe ich es ja gesagt, ich habe nicht so ganz verstanden, was das von mir will. Jetzt verstehe ich es und wenn ihr mit der Box durch seid, nehme ich sie auch.
Und es zeigt auch mal wieder so das Näschen von Marcel von Strohmann Games, der dann genau solche Perlen immer mal wieder ausgräbt und dann solche Titel rausbringt. Also das ist so, ich habe es auch erst nicht greifen können und jetzt habe ich richtig Bock, diese Box zu spielen und freue mich da einfach sehr drauf. Und das ist ja so unsere Exit-Erfahrung oder Puzzle-Erfahrung auf dem Tisch, nachdem wir ja am Vorabend nach der Standparty durch 4 Messehallen geirrt sind und nicht rausgefunden haben.
Alle Türen
Seiteneingang. Alles war eigentlich, wir waren eigentlich eingeschlossen und hatten schon überlegt, ob wir vielleicht die Nacht in Halle 3 verbringen müssen oder in Halle 7. Was wir gerne gemacht hätten, weil da waren ein paar schöne Spiele aufgebaut. Wir hätten sie nur gespielt und nicht geklaut, aber dann haben wir leider doch einen Ausgang gefunden und es wurde auch zunehmend kalt. Aber dann haben wir da zumindest die Möglichkeit, das am Tisch spielend nachzuvollziehen. Ja. Und Olli, du hast im Vorfeld ja auch gesagt, dass du dich für eine Junior-Variante von einem Spiel, das wir alle sehr schätzen, interessierst. Und da möchte ich doch gerne wissen, ist das Interesse immer noch groß oder konnte es bereits erfüllt werden?
Ja, konnte es. Es ist mittlerweile sogar auch schon hier zu Hause gespielt worden. Du sprichst von Schätz It Junior. Schätz It If You Can kam ja vorletztes Jahr bei Moses raus. Jetzt eben dann die Junior-Variante davon, die relativ ähnlich funktioniert. Wir haben Karten in 3 verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Und jetzt hier mit meinen 7-Jährigen ist es schon so, dass ich jetzt nur die erste Schwierigkeitsstufe spielen kann. In der zweiten geht es dann schon darum, Barbies nach ihrem Erscheinungsjahr zu sortieren. Das klappt dann doch auch nicht mehr. Oder Berge nach ihrer Höhe. Wenn man jetzt 7-Jährigen fragt, wie hoch der Kilimandscharo ist, kommt da nicht so arg viel. Aber dieser erste Schwierigkeitsgrad, der klappt wunderbar. Da geht es dann um sowas wie da waren es dann Monate in die Reihenfolge bringen. Oder welches Tier macht den größten Kackerhaufen? Und ja, das kann man gegeneinander spielen, aber auch kooperativ spielen. Und das ist die Variante, die wir dann probiert haben. Und das hat super funktioniert. Steckt die Karte in dieses Teil da rein, dass du halt nur die ersten 2 Antworten sehen kannst. Dann geht es dann um, was ist denn jetzt weiter vorne? Im Jahr der Mai oder der Juni, hat dann die gleichen Klötzchen wie beim normalen Schätze, dass man das Ganze dann hinsetzt und dann diskutiert man halt. Ich glaube, wir hatten das bei den anonymen Ludoholikern in der Rezension auch gesagt, das wäre so viel besser, wenn das kooperativ wäre, und jetzt hat man das Ganze kooperativ und es ist so sehr viel besser. Also ich sehe uns das auch irgendwie in einem hohen Schwierigkeitsgrad, können das auch durchaus Erwachsene auf den Tisch bringen. Das werden wir auch mal ausprobieren. Bin da sehr angetan von.
Cool. Ja, das möchte ich auch gerne ausprobieren, weil ich glaube, dass da schöne Sachen auch drinstecken, mal für mein Pub-Quiz oder so, dann in den, nicht Monate sortieren, aber vielleicht Berge nach Höhe, das ist dann vielleicht schon so. So, liebe Pub-Quiz-Freunde, bringt bitte diese Monate in die richtige Reihenfolge. Januar, Februar.
Ich fand aber auch das Junior ein bisschen irreführend, weil es eher so Family, hätte ich es, glaube ich, eher genannt, weil das doch die, also Junior ist wirklich nur das erste Kartendeck, das muss man wissen. Danach, geht es dann doch eher in die ältere Kinder vielleicht schon, aber keine Kleinen mehr.
Ja, wir waren auch alle gemeinsam mal, oder nicht gemeinsam, sondern zu unterschiedlichen Zeiten waren wir aber alle mal bei Queen Games. Und wir waren ja bei Queen Games schon auf dem Pressetag, zumindest der Olli, der Stefan und ich. Und da haben wir uns ein Spiel angeschaut, was auf dem Pressetag nicht verfügbar war, sondern dort. Und wir haben mal überprüft, ob bei Queen Games die Ankündigung, die sie gemacht haben nach unserer Kritik am Glückselefanten, ob das umgesetzt wurde. Und da war ich wirklich sehr begeistert und sehr dankbar, denn wir haben ja den Glückselefanten nach unseren Eindrücken auf dem Queen Games Pressetag, da sind wir sehr hart mit ins Gericht gegangen, mit dem Grundtenor dieses Spiels und mit der Art und Weise, wie das umgesetzt wurde. Und da hat Queen Games reagiert und haben jetzt einen Aufkleber auf die Packung geklebt, wo drauf steht, dieses Spiel kann unangenehme Gefühle verursachen. Kriegst du nicht genau ein Wortlaut hin, aber sucht euch einen Safe Space oder spielt es bitte in der Runde, die das auch auffangen können. Und da ziehe ich wirklich meinen Hut und ich habe den Rajiv angesprochen, den Geschäftsführer und auch die Beate, und die sagt, naja, wenn wir Kritik bekommen, dann nehmen wir die ernst. Wir wollen ja auch hören, wenn was besser laufen kann und wenn es was ist, wo wir schnell reagieren können, dann können wir das tun. Und allzu oft reden wir über Mechaniken in Spielen und Balancing von irgendwelchen Karten. Und hier haben wir einen Hinweis bekommen, wo wir sagen, ein Aufkleber auf ein fertig produziertes Spiel kleben, das kriegen wir easy hin. Und dann haben die da reagiert und das finde ich wirklich toll, dass diese Ankündigungen dann auch Taten gefolgt sind. Ich habe nicht daran gezweifelt, aber ich fand es dann wirklich in der Kürze der Zeit auch super umgesetzt und da bin ich sehr dankbar für. Ich glaube, das kann man auch mal sagen an der Stelle, wenn wir es schon so kritisieren, dürfen wir auch das mal loben. Also es war wirklich großes Kino, finde ich. Ja, und dann haben wir alle noch einen Queen Games Klassiker gespielt, nämlich den Verlag, der ja eigentlich den Erfolg von Queen Games in Deutschland erst möglich gemacht hat. Denn Queen Games war ja früher die Queen Karom GmbH, so war der ursprüngliche Name von Queen Games. Und der Verlag gründet seine Historie und seinen Erfolg darauf, dass der Rajiv, der ja indischer Abstammung ist, das Karom-Spiel nach Deutschland gebracht hat über seine Queen Karom GmbH. Und Karom-Bretter in, ich weiß nicht, 2,50 Meter Durchmesser, 1,20 Meter Durchmesser, also große Karom-Bretter, dann auch natürlich zu entsprechenden Preisen. Und das haben sie jetzt in eine kleine Version runtergebrochen, in eine klassische Version, die man in so einer Pappbox spielt, im Tiefziehteil oder in so einer Pappeinlage meinetwegen, und in der Deluxe-Box mit so einem schönen Rahmen drumherum. Und ich hatte bisher mit Karom überhaupt keine Berührungspunkte. Ich weiß nicht, wie es euch ging, ob ihr das vorher schon mal gespielt habt. Und ich habe da wahnsinnig viel Spaß gehabt und habe mir jetzt direkt so ein Karom-Board bestellt. Ich glaube, die Deluxe-Version kostet 38 Euro. Die habe ich mir jetzt mal gekauft und war auf der Messe, war ich noch ein Ticken zu geizig. Und drei Tage danach hatte ich aber gesagt, jetzt habe ich Bock auf Karom, ich will das jetzt spielen und habe mir gleich so ein Brett gekauft. So, also das hat mir richtig gut Spaß gemacht. Die Jana hat es uns erklärt. Vielen Dank, liebe Jana. Und dann haben der Olli und ich uns ein bisschen blamiert. Wir waren echt schlecht, aber ich hatte da viel Spaß.
Das war echt schön.
Das ist ja für mich so ein bisschen ein emotionaler Titel, weil wir hatten, als ich Kind war, hatten wir so ein Karombrett, so ein größeres Zuhause gehabt. Das war so, boah, jetzt mal so 90 Zentimeter im Quadrat. Und ich habe das wirklich rauf und runter gespielt und habe mich total gefreut, dass da jetzt so eine kleine Variante von gibt, weil die großen Bretter sind zum einen sehr teuer und auch sehr, ja, platzraubend. Und da so eine kleine Variante zu haben, ist eine bisschen abgespeckte Variante. Das heißt, es gibt nur eine Farbe an Steinen, die man treffen muss und da gibt es dann Punkte für. Aber wir haben es ja, ich habe es ja auch mal angespielt mit euch, hat trotzdem Spaß gemacht, sieht sehr schön aus, ist ein kleines Format. Das musste ich eigentlich auch noch bei mir einziehen lassen.
Ja, ich werde den Schritt von Fredrik auch noch gehen müssen. Nee, ist ja echt ein cooles Ding.
Ja, ich hatte auch Spaß, aber ich glaube, ich bin einfach ein bisschen zu doof für Geschicklichkeitsflickspiele. Also gerade das Flicken mit meinen Wurstfingern, das passt irgendwie nicht zusammen. Aber Spaß hat es trotzdem gemacht.
Ja, eben, genau. Ich war ja auch super schlecht da drin, aber trotzdem.
Ich kenn's ja überhaupt nicht, aber jetzt bin ich angefixt.
Ja,
ich guck gerade schon.
Bei mir wird Ende nächster Woche geliefert. Der Lagerist von Queen Games ist gerade krank, schrieb mir die Beate. Und deswegen dauert es noch einen kleinen Augenblick. Das wird Ende nächster Woche versandt und dann können wir das mal spielen. Ich hab's bestellt auf Rechnung und dann zocken wir das mal. Ja, und eine Aktion, da möchte ich mal darauf hinweisen, die finde ich in ihrem Grundgedanken und ihrer Grundidee ist es eine Institution auf der Messe in Essen. Nämlich die Fairplay-Scout-Aktion von der Zeitschrift Fairplay. Und diese Scout-Aktion beinhaltet die Möglichkeit für AbonnentInnen, aber ich glaube auch für Leute, die sich am Stand registrieren, über eine App abzustimmen, was sind so die Titel, die mir auf der Messe positiv auffallen. Und da gibt es eine Scout-Aktion für Familienspiele und eine für Kenner- und Expertenspiele. Und die werden dann jeden Tag mehrfach aktualisiert in so einem Ranking und dann sieht man so die Titel. Und dann tauchen manchmal so aus dem Nichts Titel auf, von denen im Vorfeld aber noch niemand was gehört hat oder niemand auf dem Schirm hatte. Eines davon war Ghostlift, das habe ich ja dann schon gekauft, da werden wir gleich drüber sprechen. Aber dann waren noch zwei Spiele dabei, Le Premier Contact, glaube ich, wenn man das französisch ausspricht, oder Kontakt, glaube ich. Und Les Dernières Droides, also die letzten Droiden, The Last Droids. Und das Spiel, Stefan, hast du dir angeschaut und auch gekauft. Und wir haben es gestern Abend zusammen spielen können. Und da gibt es auch eine interessante Anekdote dazu. Worum handelt es sich denn bei The Last Droids oder Les Dernières Droides?
Ja, ich war ja bei Blue Cocker Games, ich glaube insgesamt 5 oder 6 Mal und habe immer geguckt, ob irgendwo mal ein Platz frei ist. Am Sonntag habe ich es dann endlich geschafft. Ich hatte Glück. Es war noch ein Stuhl frei an einem Tisch mit 3 Jungs, den Namen ich jetzt leider vergessen habe, aber es war wirklich eine sehr, sehr nette Runde. Liebe Grüße auch von dieser Seite. Ja, es ist ein Drafting-Spiel. Wir draften uns Droiden, die wir entweder reparieren oder auseinandernehmen, um wieder neue Rohstoffe zu bekommen. Hauptsächlich macht man diese beiden Aktionen und das erinnert mich erstmal so alles so ein bisschen an Seven Wonders, denn diese Droiden haben ähnliche Effekte wie die Karten in Seven Wonders und sind auch sogar farblich zumindest ähnlich gestaltet. Die blauen Droiden geben einfach nur Punkte, wenn man sie repariert und vor sich legt, oder die gelben geben einem mehr Rohstoffe, die grünen geben einem Symbole, die man dann noch für eine spezielle Sache braucht, die ich gleich nochmal ganz kurz vielleicht erwähne. Das Besondere ist aber, im Spiel zu viert, die Art, wie man draftet. Und zwar liegt in der Mitte eine Pappschachtel mit 2 Schubern. Und diese beiden Schuber zeigen immer auf genau 2 nebeneinander sitzende Spieler. Und die erste Besonderheit ist nämlich, 2 Leute an einer Tischseite, die nebeneinander sitzen, spielen in einem Team jeweils. Also es ist wirklich ein Teamspiel, 2 gegen 2. So, man nimmt dann, wenn so ein Kartenstapel zu einem zeigt, 2 Karten zieht man runter, sucht sich eine aus und gibt die andere dann entweder demjenigen, der neben einem sitzt, wenn er nicht selber Karten gezogen hat, oder dem Gegenüber. Denn das ist der direkte Gegner. Das heißt, ich habe immer abwechselnd die Schwierigkeit, ich gebe entweder meinem Mitspielenden eine Karte oder eben meinem direkten Gegner. Wenn wir das gemacht haben, wir spielen die aus oder schmeißen sie ab für Rohstoffe, wie gesagt, und dann drehen wir diese Box um 90 Grad weiter. Das heißt, da ändern sich jetzt auch wieder die beiden Spieler, die eben diese Karten ziehen dürfen. Ja, und das machen wir so lange, bis diese Karten aufgebraucht sind in der Regel. Es gibt noch eine andere Spielendebedingung. Wie gesagt, vom Spielgefühl irgendwie ähnlich zu Seven Wonders, ohne da jetzt irgendwie was besonders Tolles, Neues, Innovatives zu machen. Aber die Art und Weise des Draftens und die Kommunikation, auch gerade eben mit dem Mitspielenden, dass man sich überlegt, welche kannst du jetzt gerade gut brauchen oder welche von denen soll ich denn jetzt meinem Gegenüber gehen, dass er sich richtig ärgert. Das macht's besonders. Und Blue Cocker Games hat es nicht umsonst so gemacht, dass sie ausschließlich Partien für 4 Leute angeboten haben. Denn ich denke jetzt nach 2 Partien, ich werde es natürlich noch ausprobieren, aber die große Stärke liegt im 4-Spieler-Spiel. Ich denke, dass es zu dritt und zu zweit lange nicht so zünden wird, vermute ich. Frederik, wie siehst denn du das? Du hast es ja jetzt auch einmal ausprobieren können.
Ja, wir haben es gestern Abend ausprobiert und gespielt und ich fand es faszinierend, weil es ist jetzt erstmal wirklich nicht viel Neues dabei. Ich brauche Ressourcen und baue diese Droiden zusammen und versuche möglichst gut zu punkten. Aber dieser Kniff, dass von dem jeweilig zusammenspielenden Team das schlechtere Ergebnis mit dem schlechteren Ergebnis des anderen Teams verglichen wird, wir also gemeinsam darauf achten müssen, wie balancieren wir unsere Punkte so ein bisschen auf, dass nicht einer da total wegrennt, sondern man eben seinen Mitspieler gut im Blick behalten muss und dann dadurch diesen so ein Alpha-Spieler auch gar nicht erst in Frage kommt. Das hat mir gut gefallen und auch so diese Taktik, wann spare ich Ressourcen an für so ein Gebäudeplättchen, die ja dann nochmal deutlich punkten am Spielende, oder wann will ich mir im Laufe des Spiels einen Vorteil verschaffen, der vielleicht dann länger anhält. Da stecken so viele kleine, schöne Entscheidungen drin. Was schmeiße ich weg? Was nutze ich? Was gebe ich dir? Was behalte ich? Was gebe ich meinem Mitspieler? Was behalte ich? Und das sind richtig schöne Absprachen. Und es hat mitunter ein bisschen ein Downtime-Thema, weil natürlich immer wieder andere Leute dann darüber diskutieren, wer braucht jetzt gerade welche Karte. Wenn man das aber eher intuitiv und aus dem Bauch rausspielt, und das haben wir gestern getan, mehrheitlich, dann ist das wirklich ein Spiel, auf das ich richtig Bock habe. Und ich habe jetzt mal bei ein paar Redakteuren nachgefragt, die ich kenne, auch so auf der Messe. Und die haben das jetzt auf dem Schirm. Ne? Die haben auch gesagt, Redakteure gefragt, haben gesagt, habt ihr vorher was davon gehört? Und einer sagte original, durch die Fairplay-Scout-Aktion haben wir es jetzt auf dem Schirm. Und das ist ein sehr renommierter deutscher Verlag. Ich sage nicht welcher, aber die sagten, durch die Fairplay-Scout-Aktion haben wir es jetzt auf dem Schirm. Also das spricht sehr für diese Aktion. Und das Spiel war für mich wirklich so ein Überraschungstitel. Diese Fairplay-Scout-Aktion, die leidet ein bisschen unter der mangelnden Teilnahme. Also da gab es wirklich jetzt eine Statistik, da sind ja teilweise nur 20, 30, 40, 50 Stimmabgaben für die Titel. Also Mindestabgabe waren 24 Stimmen. Und bei 220.000 Leuten auf der Messe sind 24 Stimmen halt ein kleines Tröpfchen im großen Ozean. Das heißt, es ist überhaupt nicht repräsentativ, wenn da vier Ludoholiker und ein Malsi über eine Messe laufen und sagen, wir alle fünf sind jetzt gerade mal von einem Spiel gehypt. Werten das alle nach oben, dann verzerrt das Spiel schon komplett. Und wenn dann noch irgendein Verlag seine fünf Erklärbären und zwei Redakteure hinschickt und sagt, pusht mal unser Spiel ein bisschen, dann hast du da plötzlich ein ganz verzerrtes Ergebnis. Und deswegen werbe ich sehr dafür, bei der Scout-Aktion im nächsten Jahr mitzumachen. Ich mache da bewusst nicht mit als Kritiker, weil ich habe schon genügend Möglichkeiten, meinen Enthusiasmus und meine Stimme für bestimmte Spiele zu erheben. Ich will das nicht in so einer Statistik auch noch tun. Aber so als Zuhörerin, als Zuhörer, die auf die Messe gehen, schaut euch das bitte an, die Fairplay Scout Aktion. Ich glaube, da kann man richtig was als Community bewegen und sagen, guck mal, wir als Community, wir schauen uns auch hier mal die Spiele an und ich hätte weder Le Premier Contact noch Les Dernières Droits noch Ghostlift auf dem Schirm gehabt und bin sehr dankbar für diese Aktion und für diese Spiele an der Stelle.
Ja, ja, und ich möchte noch ganz, ganz kurz noch was sagen zu dem Erklärer des Spiels, denn Das war wirklich herausragend. Der hat zwei Tischen gleichzeitig dieses Spiel erklärt. An einem Sonntagnachmittag um 14 Uhr mit einem Enthusiasmus, der seinesgleichen sucht und mit einer Begeisterung für dieses Spiel. Auch nochmal repräsentativ für alle anderen Erklärerinnen und Erklärer auf der Messe. Das war ganz großes Kino.
Ja, und großes Kino war dann auch für mich so der Abschluss des Sonntags. Denn ich hatte um 14 Uhr noch einen lustigen Termin bei Ravensburger. Ich habe ja schon mehrfach betont, dass ich sehr großer Fan bin, von Wer stiehlt mir die Show? Einerseits von dieser Fernsehsendung. Ich gucke ja so gut wie gar kein Fernsehen, aber die Sendung gucke ich gerne, zumindest mal in der Mediathek. Und ich finde auch das Spiel von Jens Merkel wirklich fantastisch. Und dann habe ich mich angemeldet zu einer Live-Partie, Wer stiehlt mir die Show, die das wirklich am Ravensburger Stand wie so eine kleine Show aufgezogen haben. Da hatte ich ein wunderbares Panel mit dem Moritz, dem Sven, der Heidi und der, ich glaube, Vanessa, entschuldige bitte, wenn ich es nicht, aber ich glaube, sie hieß Vanessa. Und wir fünf, wir waren da das Panel und wir hatten untereinander viel Stimmung. Wir haben so kleine Mikros an die Hand bekommen und der Jens Merkel hat damit ganz viel Werf und ganz viel Charme und ganz viel Leichtigkeit und Eleganz durch so eine Sendung geführt. Wir haben einfach dieses Spiel gespielt und jetzt hatte ich das ja schon ein paar Mal gespielt und ich habe für mich vorher entschlossen, wenn ich eine Frage beantworten kann, die ich nur deswegen beantworten kann, weil ich die vielleicht in dem Spiel schon mal hatte und sie dadurch gelernt habe, dann beantworte ich sie so, wie ich sie beantwortet hätte, bevor ich die Frage im Spiel gelernt habe, weil ich wollte mir keinen unfairen Vorsprung erschleichen. War zum Beispiel eine Frage, die hatte ich einen Tag vorher auch bei dieser Proberunde beim Ravensburger Tag und dann bei diesem Ravensburger Presseevent. Und ich hätte die Antwort aber vorher nicht gewusst. Und dann habe ich eben eine falsche Antwort gegeben, weil ich das nicht verzerren wollte. So, also so ehrlich war ich dann. Und wir hatten dann ein wunderbares Panel. Und ich war dann im Finale mit der Heidi zusammen. Die Heidi hatte eine Münze. Wenn man diese Show kennt, dann weiß man im Finale, braucht man im Idealfall mehrere Münzen, weil man die Antworten, die der Finalist gibt, ein bisschen challengen muss. Und sie hatte ein paar Mal echt Pech gehabt, weil ich habe ein, zwei Mal wirklich die richtige Antwort nicht gehabt. Und ich habe den Mitspielenden versprochen, ich werde es im Podcast auflösen. Es war nämlich eine Frage, welches Sternbild hat einen Gürtel? Wisst ihr das? Jetzt müsst ihr alle was auf euer kleines Board schreiben und es dann hochhalten.
Orion.
Keine Ahnung, sagt Olli. Orion, sagt der Olli. Okay. Was sagen die anderen? Ja, alle gucken aus leeren Augen.
Gürteltier.
So, und jetzt haben wir nicht die beiden Antworten. Jetzt haben wir nämlich die Antwort, die richtig war, das war Orion. Und die Antwort, die ich aufgeschrieben habe, war, Achtung, original, das Gürteltier. Weil ich nicht keine Ahnung hatte. Und manchmal muss man einfach nur faken und bluffen bei dem Spiel. Und ich habe dann sofort, ich habe dann natürlich anerkennend genickt und dachte, ja klar, Gürtel logisch. Und habe dann aufgeschrieben, das Gürteltier. Und da sie aber ihre Münze nicht gesetzt hat und sie mich anguckt und sagt, ja, das weißt du doch, du hast so schnell geschrieben. Ich sagte, ja, musst du jetzt entscheiden, ob du jetzt deine Münze setzt oder nicht und ob du mir den Punkt klauen kannst. Und ich sagte, ja, aber wenn ich jetzt die Münze setze und du weißt, es tatsächlich ist meine Münze weg und dann hast du das Spiel gewonnen. Nee, das weiß er, das ist so einfach, das weiß ja jeder, ist ja Orion. Und ich guckte nur und dann wischte ich das weg und die anderen drei KandidatInnen sind fast durchgedreht. Und sagen, hast du es jetzt gewusst oder nicht? Und ich sage, ja, das ist ja Teil des Spiels, das nicht zu verraten. Und dann haben sie mir das Versprechen abgenommen, das im Podcast aufzulösen. Also lieber Sven aus Bad Camberg, ich habe es nicht gewusst, ich habe hingeschrieben, das Gürteltier. Und das war natürlich dummer Scheiß. Habe ich mich durchgeblufft und habe dann aber auch tatsächlich das Finale gewonnen. Da habe ich mich sehr gefreut. Wer stiehlt mir die Show? Aber ich will es wirklich nochmal betonen, ich hatte keinen unfairen Wettbewerb. Es war eine Frage, welche Sängerin hat eine eigene Kosmetiklinie? Und ich habe am Vortag gelernt, dass das Rihanna war, glaube ich zumindest, mich zu erinnern. Das hätte ich aber am Vortag nicht gewusst. Deswegen habe ich Madonna aufgeschrieben. Also ich habe dann da, wo ich es am Vortag auch nicht gewusst hätte, habe ich es einfach so beantwortet, wie es vorher auch gehabt hätte, und habe da ganz ehrlich und ganz aufrichtig mitgespielt, habe mich aber total gefreut, dann das Spiel zu gewinnen am Ende. Das habe ich dann weiter verschenkt, weil ich habe ja schon eines, dann habe ich das eben nicht behalten natürlich. Und es war aber sehr, sehr lustig, weil die an dem Messestand auch so eine Aktion hatten, wo man dann so einen großen, lebensgroßen Pappjoko, so einen Aufsteller am Messestand verstecken musste, und wer den dann findet, der konnte dann die Frage erst richtig beantworten. Und haben wir dann mit so einem 1,80 Meter großen Messejoko sind wir dann über den Stand gelaufen, haben den irgendwie versteckt, bevor man dann die Antwort geben konnte. Da waren wirklich lustige Elemente dabei. Und da hatte ich also richtig Freude, und das Spiel macht mir echt Spaß. Ja, jetzt haben wir nur noch drei Spieler auf der Liste, wenn ich hier das richtig ermittelt habe. Und die haben wir gestern gespielt, Stefan. Und ich glaube, einige von euch haben sie auch schon kennengelernt. Du hast eine schöne kleine Neuheit vom Frechverlag aus dem Hut gezaubert, Stefan, die dir jetzt in den letzten Tagen schon viel Spaß bereitet hatten. Ich weiß gar nicht, ob ihr die schon kennt.
Ja, Leuchtturm voraus meinst du wahrscheinlich, beziehungsweise genau. Beacon Patrol war es im ursprünglichen im Englischen. Erschien bei Pandasaurus Games, jetzt eben beim Frechverlag in der Top-Reihe. Und ja, Leuchtturm voraus ist ein kooperatives Plättchenlegespiel, bei dem wir versuchen, Plättchen zu erkunden. Und erkunden bedeutet, also das sind quadratische Plättchen, da sind Landteile drauf, da ist viel Wasser drauf, viel Meer, teilweise Leuchttürme, teilweise Bojen. Und ein Plättchen zu erkunden bedeutet, dass orthogonal jeweils oben, unten, links, rechts Plättchen angelegt werden. Ja, zum Erkunden brauchen wir ein Schiff, denn es geht hier um ein Schiff, das über das Meer schippert. Und wir können immer nur angrenzend unser eigenes Schiff erkunden. Und dafür haben wir mal eine eigene Auslage an Plättchen. Und wenn wir so ein Plättchen anlegen, dann fährt das Schiff automatisch da drauf. Wir haben außerdem noch Bewegungsplättchen, wir können mit dem Schiff also auch noch unabhängig von diesen Anlegeplättchen noch so ein bisschen weiterfahren. Und ja, letztlich versuchen wir diese komplette Menge an Plättchen, die in diesem Spiel ist, kooperativ immer abwechselnd so anzulegen, um möglichst viele Plättchen zu erkunden nach dem Schema, was ich gerade erklärt habe. Und zwar vor allen Dingen Leuchttürme und Bojen, weil die geben dann mehr Punkte. Und dann kommen wir am Ende auf eine Punktzahl und dann vergleichen wir die in so einer Tabelle, wie gut wir gewesen sind. Das klingt erstmal alles so ein bisschen dröge, macht aber ab dem ersten Zug einfach einen Mordspaß. Ich habe es jetzt, glaube ich, viermal gespielt, davon zweimal solo, und ich bin total begeistert, zumal in dieser Schachtel noch richtig viel drinsteckt. Da sind nämlich noch, ich glaube, 7 Schiffe drin, die nochmal asymmetrische Funktionen haben. Das heißt, es spielt sich dann nochmal komplett anders. Es sind jedes Schiff bringt auch nochmal eigene Plättchen mit. Da sind dann noch so Offshore-Windräder dabei, die wollen halt viel mehr drumherum haben und so weiter. Und ja, also das wird noch weiter erforscht, aber hey, das ist ein totaler Überraschungstitel, das hätte ich nie gedacht. Ich finde, es sieht auch noch toll aus, ja, so ganz viel in Blau und Weiß gehalten, sehr schlicht, aber gleichzeitig auch sehr schön, und ich bin wirklich, wirklich mega angetan von Leuchtturm voraus. Frederik, du auch?
Absolut, also ich habe jetzt erst eine Partie hinter mir, aber die hat mir sehr viel Freude gemacht. Und ich war jetzt regelmäßig die letzten Tage schon am Gucken, wann kommen die bestellten Spiele, die ich vor der Messe schon angefragt habe, die Rezensionsmuster, wann kommen die an? Und unter anderem Leuchtturm voraus aus dem Frechverlag ist tatsächlich ein Titel, auf den ich mich sehr freue, weil Beacon Patrol kam ja im letzten Jahr, glaube ich, oder im vorletzten Jahr auf Englisch raus, und es kam sehr gut an in der Szene. Da habe ich viel Positives von gehört und habe mich jetzt gefreut, dass es beim Frechverlag kommt, die ja wirklich immer so einen kleinen Highlight-Titel sich rauspicken, ob das das jetzt Light in the Mist war oder so, ne? Oder Wildwasser war, glaube ich, auch von denen letztes Jahr das Kinderspiel. Das fand ich auch wirklich, wirklich smart. Also da kommen immer wieder coole Titel bei denen raus. Oder Krakel-Orakel, was letztes Jahr auf der Kennerspielliste war, also auf der Familienspielliste, auf der Empfehlungsliste war. Also die haben da wirklich ein gutes Händchen in der Redaktion, obwohl es ja eigentlich kein originärer Spieleverlag ist, sondern ja wirklich eher so ein Buch- und Bastelverlag und so. Aber da haben sie wirklich in den letzten Jahren echt aufgeholt. Das kann man nur anerkennend feststellen. Und auch Leuchtturm voraus ist wieder so einer dieser kleinen, feinen Titel, die aus meiner Sicht vielleicht von dem einen oder anderen mit ein bisschen Stirnrunzeln bedacht werden könnten, weil es eben so schlicht und mit Understatement daherkommt. Aber wer so Puzzlespiele mag, der ist da echt gut aufgehoben. Und da freue ich mich also auf weitere Partien. Und das ist auch echt so ein Titel, den kannst du prima mitnehmen. Spielst da solo zwei, drei Partien hintereinander. Das geht ratzfatz und macht viel Freude. So, habt ihr den schon gespielt, Tobi oder Stefan, Olli? Nee, noch nicht, gar nicht.
Nee, hat man noch keine Möglichkeit zu. Aber,
nee,
hooked.
Ja, war auf meiner Liste auch weiter hinten drauf. Ich mag den Stil auch irgendwie. Sieht, wie gesagt, ein einfacher Stil, aber sieht sehr schön aus. Bin mal gespannt.
Du knisterst gerade extrem, Stefan, aber da sieht man mal, wie sehr du unter Strom bist für diesen Titel. Offensichtlich schlägt sich das auf alles nieder, auch auf deine Stimme und auf deine Beiträge. Ja, dann haben wir noch einen größeren und einen kleineren Titel im Paket. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit dem kleineren an, nämlich mit Ghostlift. Ghostlift war eben auf dieser Scout-Aktion mit dabei und das ist bei N-Games erschienen, einem kleinen asiatischen Verlag. Und dieses Spiel scheint so ein Messe-Hype gewesen zu sein. Ich habe das eben in der Vorbereitung überhaupt nicht mitbekommen. Dann war es auf der Fail-Playliste, dann hat es der Hesi mir empfohlen. Naja, und dann war ich irgendwie auf Platz 120 der Warteschlange und habe da mal irgendwie ein Dreiviertelstündchen oder so angestanden für das Spiel. Und habe dann für 20 Euro ein sehr schönes kleines Kartenspiel mitgenommen, bei dem wir nichts anderes machen wollen als Karten ablegen. Wir sind in einem Lift mit Geistern und wollen aus diesem Lift entkommen. Und wer zuerst seine Handkarten ablegt, ist geschützt vor diesen Geistern. Und letztendlich wollen wir, dass irgendjemand anderes von den Geistern erwischt wird, aber man will es eben nicht selber sein. Karten kann ich nur ablegen in der Anzahl der Karten, die mein Vorspieler oder Spielerin abgelegt hat. Also wenn der Olli zwei Zweien abgelegt hat, dann kann ich eben danach nur zwei oder drei Karten ablegen. Also zwei genauso viele oder eben eine mehr. Und der Lift gibt mir vor, ob die Karten höher oder niedriger sein müssen. Und das wiederum wird bestimmt durch die Karten, die ich ausspiele. Und wenn eben jemand seine Handkarten leer gespielt hat, bekommen alle anderen für die Werte ihrer Handkarten, die sie auf der Hand haben, einen kleinen Geistermarker. Und wer einen Geistermarker hat, der hat schon eben einmal verloren. Wenn man diese gleiche Zahl beim nächsten Mal nochmal auf der Hand hat, wird dieser Geistermarker umgedreht. Also angenommen, ich habe in der ersten Runde eine 5 auf der Hand, wenn jemand anderes Schluss macht, in der zweiten Runde nochmal, wird er rumgedreht, dann ist der grün, dann wird es schon sehr gefährlich. Naja, und wenn mir das noch ein drittes Mal passiert oder ich drei verschiedene Geister auf der grünen Seite liegen habe, dann habe ich das Spiel verloren. So einfach ist es, aber so genial ist es eben auch, weil es ist wirklich ein sehr cleveres, kleines, taktisches Kartenspiel. Und ich habe weniger erwartet und doch ein bisschen was dafür bekommen und war durchaus angetan von meiner Erstpartie, die wir gestern zu viert gespielt haben. Stefan, du warst, glaube ich, auch ganz begeistert, ne?
Ja, es sind sehr, sehr einfache Regeln, wenn man sie mal verstanden hat, weil ich glaube, die Anleitung war so ein bisschen schwer so zu durchblicken teilweise. Ja, ich war total angetan. Es hat so ein bisschen so ein Handbuilding, nenne ich es mal. Das hat mich so ein bisschen an Scout auch erinnert, auch wenn es eigentlich nichts damit zu tun hat, in dem Sinne, dass man jetzt die Karten nicht verändern darf in der Reihenfolge oder so. Aber das waren schöne, knifflige Entscheidungen. Da habe ich richtig Lust drauf, das weiter auszuprobieren.
Das klingt ja ein bisschen wie Otter, was mir so gut gefallen hat in diesem Jahr. Also würde ich auch gerne mal testen. Können wir ja mal gerne mal vergleichen.
Ja, und deine Spannung hält nach wie vor an. Das hört man immer noch an der Stimme. Und das ist schön, wenn jemand so eine Ausstrahlung hat, dass man merkt, also es vibriert alles vor Freude auf diesen Titel. Den werden wir dann gemeinsam spielen zwischen Ottern und Geistern. Ja, und Otter, gibt's auch im letzten Spiel, das wir vor uns haben für heute. Und das war einer der großen Messe-Neuheiten-Hype-Titel im Vorfeld. Es geht nämlich um den kleineren Bruder oder die kleinere Schwester von Arche Nova, um Artengarten. Das neue Spiel von Matthias Wigge, was bei Feuerland erschienen ist. Es war einer der ersten Titel, den der Stefan sich unter den Nagel gerissen hat und am Feuerland-Stand in der Schlange stand. Und ja, jetzt haben wir es gestern Abend mal gespielt. Wir wollen jetzt nicht in eine Rezension gehen, weil wir sind noch tief im Thema in den Ersteindrücken drin. Ich hatte meine erste Partie, Stefan, du hast schon ein, zwei mehr davon gespielt. Vielleicht können wir ganz kurz zusammenfassen. Was macht Arche Nova oder was macht Artengarten anders als Arche Nova? Worauf kann sich jemand freuen, der das Spiel spielt, und macht es uns eigentlich Spaß?
Ja, ist halt sehr runtergebrochen auf ein Plättchenlegespiel. So würde ich es erstmal zusammenfassen. Ich würde erstmal sagen, was es gleich macht. Es ist nämlich diese Aktionskarten, die wir unter unserem Tableau liegen haben. Auch hier ist es so, dass ich diese Aktionsplättchen, also eins der Aktionsplättchen aktiviere in meinem Zug, das danach ganz links lege und die anderen nach rechts weiterschiebe, sodass die anderen Aktionsplättchen halt stärker werden. Dieses Prinzip hat Matthias Wigge komplett übernommen. Die Aktionen sind halt ein bisschen runtergedampft. Also man kann halt eigentlich nur noch Tiere ausspielen oder Projekte ausspielen. Es gibt Tierkarten, also die werden durchwiegend Karten genannt, diese Plättchen. Also es gibt Tierkarten, es gibt Projektkarten und es gibt Gebäudekarten. Und am Anfang meines Zuges nehme ich immer eine Karte aus der Auslage. Wie gesagt, dann nutze ich eine meiner Aktionsplättchen und dann kann ich noch ein Gebäude damit dazu spielen. Ja, und ich versuche die natürlich so auf meinem Plan anzuordnen, diese Hexplättchen, dass eben die Wechselwirkungen untereinander besonders gut funktionieren. Teilweise gibt es bei Tieren Männchen und Weibchen. Wenn ich schaffe, die nebeneinander zu legen, dann kriege ich noch ein Artenschutzplättchen. Mit diesen wiederum kann ich leichter gewisse Ziele erfüllen, die eben für alle gelten, denn es ist auch wieder hier ein kleines Wettrennen um diese Ziele, die dort ausliegen. Also möglichst viele Raubtiere ansiedeln im Zoo oder möglichst viele Tiere aus Afrika zum Beispiel. Genau, und das Ganze spielt sich in, ja, pro Person sagt man 20 Minuten, und ich denke, wenn man das Spiel gut kennt, dann ist es auch so. Denn am Anfang macht es die Symbolik einem so ein bisschen schwer. Da muss man schon nochmal genau gucken, was es eigentlich heißt da auf diesen Karten, die ich vor mir habe. Aber nach einer Partie ist es eigentlich in Fleisch und Blut übergegangen, habe ich festgestellt. Und ich habe richtig Bock drauf. Also ich habe das jetzt zweimal insgesamt gespielt, und von Partie zu Partie macht es mir mehr Spaß, weil ich langsam begreife, worauf ich so ein bisschen achten muss. Und es fühlt sich trotzdem so ein bisschen an wie Arche Nova, auch wenn es jetzt hier wirklich ein reines Plättchenlegespiel ist. Aber es ist nicht bei jedem so auf Gegenliebe gestoßen, habe ich festgestellt. Frederik, du kannst noch was dazu sagen, aber ich bin richtig gehuckt davon momentan.
Nee, ich hatte da schon Spaß dran. Ich habe einen Moment gebraucht, mich mit der Symbolik zurechtzufinden. Und ich war ein bisschen frustriert gestern in unserer Partie, weil der Glücksanteil doch extrem hoch war und ich bei Arche Nova über die X-Marker meine Karten nochmal steigern kann, um diese mit einem höheren Wert zu verwenden. Das geht hier nicht. Und da habe ich mitunter gemerkt, naja, wenn ich jetzt die Karte nehme, dann nimmst du natürlich die Karte, auf die wir gerade alle scharf sind. Und ich habe keine Chance, das irgendwie zu verhindern oder so. Oder wenige Möglichkeiten. Ich kann mir auch mal mehr Projektkarten nehmen, aber oder Karten nehmen, aber dann habe ich eben, wenn meine Auslage voll ist, schon wieder ein anderes Thema oder so. Also ich habe noch nicht so richtig dieses Management in der ersten Partie hinbekommen. Das macht aber überhaupt nichts, weil natürlich, ich bin großer Arche Nova-Fan. Ich bin nicht notwendigerweise der größte Plättchenlege-Fan. Da habe ich andere Mechanismen, die mir besser gefallen. Aber ich fand, das war eine durchaus ansprechende Partie. Ich finde das reizvoll. Ich habe Lust, das weiter kennenzulernen, und werde mir dann erst mein Urteil bilden. Wahrscheinlich werde ich dann auch mit zunehmender Spielerfahrung es auch besser spielen und dann dem Glück an der einen oder anderen Stelle nochmal ein Schnippchen schlagen, damit es eben ja dann beim nächsten Mal zu meinen Gunsten ausgeht und nicht zu Sebastians und deinen. doch, das war schon ein schöner Titel. Kann ich nicht anders sagen. Ja, Jungs, erstens, eine intensive Woche geht zu Ende. Zweitens, 4 Stunden Podcast gehen zu Ende. Knapp 2 Stunden bei den anonymen Ludoholikern, knapp 2 Stunden hier. Das waren 4 intensive Aufnahmestunden. Vielen Dank dafür. Noch mehr Dank.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Frederik. Auch wenn die Sonne gleich schon aufgeht, gefühlt. War sehr cool hier.
Ja, gerne. Schön, dass ihr da wart. Ja, und danke auch für die coole Woche in der WG, in der Bude. Also ich freue mich jetzt schon auf nächstes Jahr. Es sind ja nur noch 51 Wochen, Leute, und Gott sei Dank sehen wir uns in der Konstellation auch häufiger. Ich finde, es hat extrem gut funktioniert. auch wenn wir uns eigentlich einen halben Tag lang beleidigen, aber das mit einer so liebevollen Art, dass wir uns nur sehr zart in die Fresse schlagen wollen. Also das geht. Nein, wir haben viel Freude miteinander, hatten gute Gespräche, haben eine wirklich schöne Zeit miteinander verbracht und uns gegenseitig auf schöne Titel aufmerksam gemacht, schöne Sachen miteinander gespielt. Das sollten wir alsbald wiederholen und wenn nicht in Essen, dann in Wiesbaden, in Mainz, in Stadecken-Elsheim oder in Katzenelnbogen, also wo auch immer sich die Gelegenheit ergibt, wir werden sie ergreifen. Wir werden jetzt gleich die Decke drauf machen und zwar richtig rum. Wir werden gleich den Deckel drauf machen und zwar
richtig rum.
Oh ja, das geht sehr synchron.
Und synchron.
Aber, synchronisiert ist nicht unsere Stärke.
Nee, ist nicht auch
Stärke. Das sieht alles nur Schnitt.
Stefan, du knisterst immer noch wahnsinnig und rauschst, wenn du redest. Keine Ahnung, was los ist. Aber ihr wisst ja, bei mir haben die Gäste das letzte Wort. Der Stefan Hanf kennt es bereits. Der darf dann das allerletzte Wort haben. Doch. Ja, das ist nämlich sehr gut und sehr clever. Und ich weiß, für heute hast du was ganz Besonderes überlegt. Da weiß ich schon, das wird also ein Bonmot, was an Weisheit und Botschaft in einer Qualität und Güte dargeboten wird, die wir hier im Podcast schon lange nicht mehr hatten. Da würde ich ganz Großes gleich erwarten. Da kommt einiges auf uns zu. Aber bevor das kommt, möchte ich erstmal allen Hörerinnen und Hörern sagen, vielen Dank fürs Zuhören, danke fürs Dranbleiben. Hört euch unbedingt den ersten Teil dieser Recap-Folge an bei den anonymen Ludoholikern, die Folge 46. Wir freuen uns natürlich über Kommentare, Likes auf Instagram, auf Apple Podcast, auf Spotify, iTunes, was weiß ich, wo ihr das gerade hört. Freuen uns, wenn ihr da auf jeden Fall mit von der Partie seid. Ich wünsche jetzt dir, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, von Herzen, pass auf dich auf, bleib gesund, bleib inspiriert, inspiriere andere. Und das letzte Wort heute hat zunächst mal der Tobi.
Wenn ich in unsere müden Gesichter sehe, dann stelle ich fest, wie anstrengend es doch ist, viel Spaß zu haben. Lange Zeit viel Spaß zu haben, ist tatsächlich anstrengend. Also schlaft genug, denn das haben wir nicht getan und das müssen wir jetzt leider büßen.
Olli.
Ja, ich kann einfach nur mal Danke sagen an alle, die wir in Est getroffen haben, die sich zu uns gesellt haben, die ein paar Worte mit uns gewechselt haben, alle, die wir da getroffen haben, auch an euch und an die ganze Truppe, mit der wir da unterwegs waren. Es war einfach ein Fest und ich freue mich schon wie doof aufs nächste Jahr. 51 Wochen nur noch, hast du gesagt, da kann man ja fast schon wieder anfangen, die neue Essenliste zu schreiben.
Ja, die Vorfreude-Titel stehen eigentlich soweit fest. Ja. Und das letzte Wort hat jetzt mitten im Rausch und knisternd Stefan Hollein.
Ja, so ein bisschen Lagerfeuer gehört auch dazu. Ja, ich habe was vorbereitet, Frederik, lustigerweise. Ja, ich wusste, ich kann nichts Kluges mehr sagen, deswegen dachte ich, ich zitiere was Kluges. Ich habe letztens im Podcast eine Diskussion gehört, da ging es darum, wie wichtig Gewinnen ist. Und am Ende kam hinten raus, dass die meisten Leute, ja, wichtig ist nicht, dass sie gewinnen, sondern dass alle so spielen, als wollen sie gewinnen. Damit alle so viel Spaß haben. Und da fiel ein sehr schönes Zitat, nämlich, das Ziel des Spiels ist zu gewinnen. Das Wichtige am Spiel aber ist das Ziel und nicht das Gewinnen. Zitat Ende.
Und das kann nur noch einer toppen, der viel Erfahrung hat, der schon lange im Podcast dabei ist und der weiß, dass ein großes, weises Schlusswort ein Gewicht hat, das diesem Podcast und dieser Folge würdig ist. Und deswegen halte ich jetzt die Klappe. Und das letzte Wort heute hat mein langjähriger Freund und Sidekick und Teil der anonymen Ludoholiker und des Podcasts, der große Weise, Stefan.
Das waren so kluge Worte vom Stefan. Ich bin wirklich total beeindruckt. Ich möchte überhaupt nicht versuchen, das irgendwie noch zu übertreffen. Deswegen mache ich es einfach so wie zuletzt. Ich habe ja schon mal mit einem Zitat von Loriot geendet und das werde ich auch heute wieder tun. Zicke, zacke, Hühnerkacke.
Und das mit 60.
Mann. Ich wollte gerade sagen.
Ja.